und herzlich willkommen zu Episode 37 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir haben heute Sonntag, den 20. August 2023 und wir befinden uns gerade in Ninozminda, noch in Georgien, aber ganz knapp vor der armenischen Grenze, kann man sagen.
Ja, und wie ihr merkt, gibt es bei uns im Gegensatz zu praktisch allen anderen Podcasts und sonstigen seriell erscheinenden Sendungen im Fernsehen und was weiß ich wo, keine Sommerpause, sondern wir arbeiten natürlich hier durch mit unserem Podcast und veröffentlichen weiter fleißig Episoden. Was das Fahrradfahren angeht, kann man vielleicht so ein bisschen davon reden, dass wir eben entlang der Schwarzmeerküste hier in Georgien so ein bisschen sowas Ähnliches wie eine Sommerpause hatten.
Naja, von einer Sommerpause kann man da eher nicht reden eigentlich, würde ich sagen, weil wir vielleicht letztlich ein oder maximal zwei Ruhetage hatten, wo wir nichts zum Arbeiten für den Podcast oder sonst was hatten.
Du meinst also praktisch, wir hatten einfach ausnahmsweise mal ein bisschen Wochenende.
Genau.
Na, letzte Episode, die erschien ja jedenfalls, wo erschien die eigentlich? Die haben wir veröffentlicht da am Schwarzen Meer, ne? Und zwar in der zweiten Station dort. Wir haben ja an drei verschiedenen Orten entlang des Schwarzen Meeres, entlang der Schwarzmeerküste übernachtet, die wir eben von Norden nach Süden runtergefahren sind. Und an der zweiten davon haben wir den letzten Podcast veröffentlicht, vor knapp zwei Wochen. Aber da war ja auch praktisch Reduktionsschluss gerade mit Erreichen der Schwarzmeerküste. Das heißt, wir wollen hier diese Episode also entsprechend anknüpfen und erstmal so ein bisschen darüber erzählen, wie wir dann an der Schwarzmeerküste da weitergefahren sind, was es dort so gab. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir noch eine kleine andere Sache ansprechen, und zwar Abchasien. Abchasien ist im Prinzip ja die Provinz von Georgien, ganz im Nordwesten des Landes, wo praktisch der Kaukasus, der große Kaukasus, auf das Schwarze Meer trifft. Allerdings hat die georgische Regierung nicht die Kontrolle über diese Provinz. Dort herrscht ein eigenes Regime, ein abchasisches Regime, das sich praktisch als unabhängigen Staat ausgerufen hat und das de facto auch ist. Das heißt, das ist genauso ein de facto Regime wie zum Beispiel Südossetien, Transnistrien und wie es auch ja die Republik Arzach noch eine lange Zeit war, falls diese irgendwie bekannt sein sollten. Übrigens auch natürlich, wie es vielleicht noch ein bisschen bekannter, vor allem wer diesen Podcast hört, die türkische Republik Zypern, also Nordzypern praktisch, ist ja auch so ein Regime, das weltweit nicht anerkannt ist als Staat, aber das de facto halt nur mal ein Staat ist. Und so ist es eben in Abchasien auch. Abchasien kommt natürlich noch dazu, dass es doch einen relativ starken Einfluss von Russland hat. Russland so ein bisschen als seine Schutzmacht ansieht. Man spricht auch immer wieder davon, dass Abchasien praktisch besetzt ist von Russland. Also diese georgische Provinz ist besetzt von Russland oder sei besetzt von Russland. Inwiefern das so genau stimmt und was es noch ein bisschen genauer, praktisch was die Hintergründe zu Abchasien sind, was damit auf sich hat, werden wir vielleicht dann nochmal, wenn wir in Tiflis sind, nochmal ein bisschen genauer erklären, hier auch im Podcast. Aber warum ich da jetzt schon so lange darum herumrede und darauf jetzt schon eingehe auf Abchasien, ist, dass wir eigentlich vorhatten, nach Abchasien auch tatsächlich einzureisen und uns das anzuschauen. Denn im Gegensatz zu dem anderen de facto Regime in Georgien, nämlich Südossetien, dachten wir, dass Abchasien eigentlich auch westliche Touristen ins Land lässt. In Südossetien geht das eben nicht, aber in Abchasien sollte es eigentlich möglich sein. Jedenfalls gibt es Berichte, dass es dort westliche Touristen schon mal reingeschafft haben. Dazu muss man sich im Prinzip online registrieren auf einer Website dieser Republik Abchasien. Und wenn man dann praktisch das Okay bekommt, dann darf man einreisen und muss dann innerhalb von 3 Tagen in der Hauptstadt Suchumi, in der abchasischen Hauptstadt Suchumi, ein Visum beantragen oder dort dann ja praktisch in die Behörde gehen und so ein Visum halt sich ausstellen lassen. Allerdings haben wir leider nach dieser Online-Registrierung die Rückmeldung erhalten: Good day, unfortunately, at the moment your entry to the Republic Abchasia is not possible. Also das kam per E-Mail dann. Und deswegen, ja, hat das irgendwie leider nicht geklappt, da nach Abchasien reinzufahren. Ich meine, das ist jetzt insofern nicht ganz dramatisch für unsere Route, weil es eh eine Sackgasse gewesen wäre, also wäre man praktisch eh am gleichen Ort in Georgien wieder rausgekommen, das heißt, wir haben uns jetzt einfach diese Sackgasse nach Abchasien einfach gespart, aber das sind halt einfach irgendwie doch einige 100 Kilometer, glaube irgendwie 500 Kilometer oder so, die das gewesen wären, die uns jetzt praktisch wegbrechen und deswegen haben wir es jetzt einfach noch entspannter, bis wir zu unserer Winterpause in Tiflis eintreffen müssen, das heißt, wir haben jetzt noch mehr Ruhetage Und vielleicht können wir dadurch dann auch eben noch mehr und kürzere Podcast-Episoden machen, wie wir es ja eigentlich jetzt schon seit Georgien gemacht haben. Ich glaube, die letzten 3 oder 4 Podcast-Episoden sind unter 2 Stunden lang. Sowas gab es in unserem Podcast davor eigentlich überhaupt nicht.
Ja, und wer sich gefragt hatte nach der letzten Episode, was denn der weitere Grund war, warum wir so langsam gemacht haben, um vom Messia nach Westen zu fahren, dieses Abchasien-Ding war nämlich der weitere Grund. Da hatten wir nämlich noch die Antwort abgewartet, dass wir da rein durften, weil man natürlich nur mit dieser Antwort an der Grenze dann auch durchgelassen wird und hatten noch die Hoffnung, dass es uns erlaubt würde. Und ja, letztendlich wurde es dann halt irgendwann nicht erlaubt und ja, da mussten wir in dem Sinne nicht mehr rumtrödeln, aber jetzt können wir natürlich trotzdem rumtrödeln, weil wir noch so viel Zeit und nicht mehr so viele Kilometer zu fahren haben.
Mal schauen, vielleicht versuchen wir es ja nochmal in unserer Winterpause in Tiflis nochmal so eine Registrierung zu machen und dann halt ohne Fahrräder oder so da einzureisen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall werden wir da wahrscheinlich in Tiflis nochmal ein bisschen genauer uns anschauen, was mit Abchasien und Südossetien auf sich hat. Ja, aber jetzt weiter im Programm. Wie gesagt, Schwarzmeerküste in Batumi, was ja für uns praktisch so das Ende unserer Route entlang der Schwarzmeerküste markierte, haben wir da an der Promenade im Prinzip einen kleinen Einspieler aufgenommen, wo wir erzählt haben, was uns entlang der Schwarzmeerküste so widerfahren ist. Ja, heute ist im Prinzip schon der letzte Tag hier an der georgischen Schwarzmeerküste für uns. Die letzten paar Tage, fast eine ganze Woche jetzt, wenn man alles zusammenzählt, haben wir jetzt hier praktisch an der Schwarzmeerküste verbracht. Und da haben wir da letztlich nur in Summe, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Fahrradkilometer gefahren sind. Muss man auch sagen, dass es so ein bisschen auch Urlaub für uns war. Also wir hatten jedenfalls insgesamt 4 Ruhetage. Und auch an den Fahrtagen sind wir eher unterdurchschnittlich gefahren. Aber wir hatten die 4 Ruhetage verteilt auf 3 verschiedene Standorte, 3 verschiedene Unterkünfte, um ja immer mal wieder praktisch dazwischen auch mal wieder so ein bisschen Fahrrad zu fahren und dann wieder auszuruhen. Also es war so, ja, war jetzt nicht wie auf Zypern, dass wir eine ganze Woche nur rumsaßen und nichts gemacht haben, sondern es war ein bisschen abwechslungsreicher, würde ich sagen. Aber ja, zum Schwarzen Meer. Gibt es denn Strände hier? Und wenn ja, wie schön waren die eigentlich?
Und ist es denn überhaupt schwarz? Also ja, es gibt Strände hier und die sind tatsächlich ein bisschen dunkler, weil der Sand eher so grau-schwarz ist, also dunkler Sand. Und das merkt man auch gleich, wenn man draufläuft barfuß, weil dann verbrennt man sich erstmal gleich die Füße. Also dunkler Sand, vielleicht kommt daher auch der Name von Schwarzem Meer, weil es dunkel durchscheint. Und das Wasser selbst ist dann auch nicht durchsichtig, sondern auch eben gräulich eher und... Ja, ich weiß es nicht, ob das ist, weil es nicht so sauber ist oder natürlichen Ursprungs. Auf jeden Fall schwamm an dem ersten Strand, wo wir gebadet haben, auch ziemlich viel Müll drin rum, irgendwelche Plastikreste, auch ziemlich viele Stöckchen, die sind jetzt an sich nicht so schlimm, aber behindern einen vielleicht beim Schwimmen trotzdem ein bisschen. Und am Strand hat sich dann entsprechend halt auch ein bisschen Müll angesammelt. Das war dann vielleicht auch jetzt nicht der Strand direkt vor den ganzen Hotels, wo sie immer sauber machen. Entsprechend sammelt sich das dann auch schneller mal an. Aber zum Schwimmen von der Temperatur her war das Wasser total warm. Fast wärmer als draußen, kann man sagen. Also auf jeden Fall mehr als 20 Grad, 25 bis 30 Grad warm vielleicht das Wasser. Und genauso war es hier draußen auch. Und es gab hohe Wellen da auch. Der Wind kam ja direkt so, dass er gegen die Küste gezogen ist und entsprechend haben sich da auch Wellen aufgetürmt und ja, man konnte sich im Grunde gar nicht im Schwimmen halten, so richtig so hoch kamen die Wellen dann immer vorbeigeschwappt.
Ja, das Wasser war warm, aber eben auch die Luft außerhalb war wieder ziemlich warm und es war auch wieder sehr, sehr schwül, so wie wir es im Prinzip in der letzten und ja auch in der vorletzten Episode dann teilweise schon erzählt haben. Also es war wieder ziemlich tropisch oder du hast gerade gesagt, ich soll sagen, es war subtropisch. Jedenfalls war es schwül warm und ja, letztlich auch die Fauna war halt auch wieder so, wie wir es im Prinzip in der vorletzten Episode vor allem erzählt haben, total grün, alles sprießt und wuchert und also eigentlich schon ganz schön, auch richtig, ich weiß nicht, ob mir das damals schon so aufgefallen ist, aber hier hatte ich jetzt an der Küste auch tatsächlich noch mehr den Eindruck, dass es auch von den Arten der Pflanze, also nicht nur von der Art, wie sehr sie wuchern, sondern eben auch wirklich von den Spezies irgendwie ein bisschen tropischer gewirkt hat, mit größeren Blättern, mehr Farn und solche Sachen, was mir damals noch gar nicht so aufgefallen ist.
Ja, und da in dem Klima hier scheinbar alles so wächst und gedeiht, haben sie sich wohl auch gedacht, dass das perfekt ist, um so einen botanischen Garten da zu machen, ne? Also nördlich von Batumi gibt es eben einen großen botanischen Garten, da sind wir dann auch reingegangen. obwohl wir die ganze Zeit eigentlich schon mitten im Grün waren. Aber da gab es dann doch auch noch ein bisschen was anderes. Also dieser Botanische Garten ist eigentlich sehr schön gelegen, direkt an der Küste. Und dann geht es so ein, also da ist die Küste mal ausnahmsweise nicht flach, sondern geht da so ein Hang relativ steil hoch.
Ja, was heißt ausnahmsweise? Es ist halt im Norden, wo das Tal rauskommt. Das Tal zwischen kleinem und großem Kaukasus ist es halt, ist die Küsten und die Bereiche im Hinterland halt eher flach. Und je weiter man jetzt hier nach Süden kommt, desto mehr kommt man eben auch wieder in den kleinen Kaukasus rein. Und hier ja, hat man dann eben direkt angrenzend an die Küste dann im Prinzip immer höhere Berge. Oder?
Ja, jedenfalls eignet sich die Lage am Hang dann eben dafür, dass du eben auf verschiedenen Hanghöhen so Pflanzen aus verschiedenen Klimaten scheinbar anpflanzt und die dann hier in diesem subtropischen Klima auch tatsächlich gedeihen. Zum Beispiel, gut, das hätte einen jetzt nicht verwundert, dass ostasiatische Pflanzen hier viel wachsen. Es gab einen ganzen Bambuswald zum Beispiel. Sie haben aber auch nordamerikanische Pflanzen, also vor allem so Nadelbäume beziehungsweise so Tuyen, angepflanzt und auch Mexiko-Abteilung eine kleine, wo so ein paar Kakteen wachsen, Agaven. Und es gibt tatsächlich auch Pflanzen aus Neuseeland und natürlich alle möglichen Pflanzen aus dem Kaukasus. Das ist ja gerade hier um die Ecke.
Würdest du denn sagen, dass es sich gelohnt hat, auch angesichts des Eintrittspreises? Hat es dir dort gefallen? Oder war es eher langweilig, weil es nur Pflanzen waren und keine Tiere?
Auch es hat mir schon gefallen, war ganz interessant, da durchzuschlendern. Und es gab ja auch den ein oder anderen interessanten Baum. Ah, Eukalyptusbäume gab es zum Beispiel auch, also außer Australien was und dies und das. Ich meine, klar, diese Kaukasusabteilung war jetzt nicht so spannend, weil wir fahren ja die ganze Zeit da schon durch. Und der Eintrittspreis war mit 20 Lari, also 7 Euro oder so, doch recht hoch, dafür, dass es halt nur ein botanischer Garten ist und sonst nichts. Aber die Lage hat halt auch sein Geld wert. Man hat ein paar tolle Blicke aufs Meer auch von oben am Hang aus.
Die nächste Station war dann Batumi. Also der Botanische Garten von Batumi ist ja einige Kilometer doch außerhalb der Stadt, nördlich der Stadt. Deswegen haben wir den praktisch nicht von Batumi aus besucht, sondern auf dem Weg nach Batumi rein. Batumi ist dann letztlich die zweitgrößte Stadt Georgiens, knapp vor Kutaisi. Hat Kutaisi, glaube ich, auch überholt. Früher war Kutaisi die zweitgrößte Stadt, mittlerweile ist es eben Batumi. Und ja, irgendwie, ich habe ja irgendwie vor zwei Episoden schon gesagt, dass sich das aufgrund des tropischen Klimas und so weiter so ein bisschen wie Hongkong anfühlt. Jetzt mit der Stadt wie Batumi hier innerhalb diesem tropischen Wetter und dieser tropischen Flora ist es praktisch noch mehr wie Hongkong. Also auch jetzt so irgendwie das Hügelland jenseits der Stadt. Die Stadt liegt natürlich direkt am Meer, an der Küste und dahinter zieht sich dann halt schon das Hügelland hoch zum kleinen Kaukasus. Ziemlich grün, dieses Hügelland, aber eben auch dort relativ viel bebaut. Also zwischen dem grünen Bäumemeer überall kleine Häuschen dann vereinzelt auf den Hügeln. Und die Stadt selber, zumindest auf den ersten Blick, doch auch relativ modern. Also da gibt es wirklich Glastürme, Hochhäuser, die hier in den Himmel ragen. Also vor allem auch die großen Hotelketten sind hier alle mit ihren Glastürmen vertreten. Es gibt welche, wo oben Hilton draufsteht, Marriott, Sheraton und so weiter und so fort. Und tatsächlich gilt Batumi auch so ein bisschen als das Las Vegas of the Black Sea. Es gibt tatsächlich auch einige Casinos hier. Sie fallen tatsächlich gar nicht so auf, wie wir es jetzt aus Macau gewohnt sind oder wie es vielleicht auch in Las Vegas mit Sicherheit der Fall ist. Aber wir haben gehört, dass es welche geben soll und wir sind zumindest auch an ein, zwei vorbeigefahren und wahrscheinlich haben halt die ganzen, weiß ich nicht, die ganzen Glastürme auch irgendwie ein Casino unten drin, jedenfalls habe ich so gelesen. Und ja, es gibt ein Delfinarium, wo eben Delfine dressiert werden und zur Schau gestellt werden. Entsprechend einer der Wolkenkratzer hier hat sogar ein Riesenrad in seiner Fassade. Und da kommen wir aber wahrscheinlich dann auch so ein bisschen dann doch zu den Unterschieden zwischen Batumi und Las Vegas und Macau, nämlich dieses Riesenrad läuft nicht. Anscheinend hat man geplant, dieses Gebäude damals irgendwie als Technische Universität Batumi zu errichten und diese Uni dort dann eben in diesen Wolkenkratzen anzusiedeln. Warum man dann da dieses Riesenrad reinmachen musste, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber anscheinend hat man das für eine gute Idee gehalten. Aber irgendwie ist ihnen dann das Geld ausgegangen und dann stand das Ding jahrelang leer und jetzt habe ich irgendwie gelesen, sollte schon wieder irgendeins von diesen amerikanischen Hotelketten dort drin sein, aber das Riesenrad, das ist wohl weiterhin nicht in Betrieb.
Ja, und auch sonst ist es auf jeden Fall ein bisschen heruntergekommener, wie jetzt zum Beispiel so eine Großhausstadt wie Dubai, wo alles modern und neu ist und genutzt wird und so. Und hier hast du halt einerseits diese modernen Hotelhochhäuser und nebendran dann auch immer wieder halt eben diese sowjetischen alten Plattenbauten, die da verfallen und vor sich hingammeln oder irgendwelche leerstehenden Gebäude, weil sie es wieder mal nicht auf die Reihe bekommen haben, das zu bauen oder sowas. Also es hat so auch wieder diesen Mix eher aus modern und neu und alles wird aufgebaut und gleichzeitig wird das Zeug halt verfallen gelassen oder geht kaputt und so weiter.
Neben den modernen Wolkenkratzern, den alten, etwas verranzten Plattenbauten gibt es dann aber tatsächlich auch noch eine dritte Kategorie von Gebäuden in der Stadt und zwar vor allem eben in der Altstadt im Zentrum und zwar relativ schöne und auch herausgeputzte klassizistische Gebäude so aus dem 19. Jahrhundert. In diesem Teil der Stadt sind dann oft auch eben die Straßen in Mustern gepflastert und das sieht dann fast schon so ein bisschen aus wie Paris, abgesehen jetzt von den Palmen, die hier überall wachsen. Ja, also richtig, weiß ich nicht, richtig europäisch. Gut, wahrscheinlich auch ein bisschen St. Petersburg sieht wahrscheinlich genauso aus, aber ist ja auch Europa. Also so eine richtig, ja, wie sagt man, so eine richtig europäische Renaissance-Stadt eben oder Stadt aus dem 19. Jahrhundert. Altehrwürdige und sehr elegante, verschnörkelte, schicke Fassaden im Prinzip. Ja, auch sehr markant auf jeden Fall für die Stadt ist diese sehr, sehr lange Promenade am Schwarzen Meer. 5 Kilometer lang und dann auch echt breite Wege dort, Promenadenwege eben zum Flanieren. Es gibt davor einen Strand, der hier allerdings leider nicht mehr Sandstrand ist, sondern sehr grober Kiesstrand mit wirklich faustgroßen Kieselsteinen, wenn man die noch als Kieselsteine bezeichnen möchte. Auch relativ schwarz eben und das Meer sieht entsprechend genauso schwarz drüber aus wie weiter nördlich der Küste. Ja, das ist jetzt, weiß ich nicht, macht man sich wenigstens die Füße nicht dreckig, aber ansonsten ist der Strand außerhalb der Stadt auf jeden Fall deutlich schöner. Aber die Promenade ist wirklich toll, auch weil, ich glaube zwar nicht über die gesamten 5 Kilometer, aber doch auch über eine wesentliche Länge davon hinter der Promenade nicht gleich die Stadt anfängt, sondern erstmal ein relativ ausgedehnter Park dann tatsächlich auch angelegt ist. Teilweise eben auch mit so einem richtig breiten Streifen an Kiefernbäumen, was ich jetzt irgendwie als Pinienwald bezeichnet, aber ja, keine Ahnung, ob es wirklich Pinien sind, auf jeden Fall sind es Kiefern, Pinien sind ja Kiefern. Also ja, auch richtig grün, viele Bänke und der ist auch echt immer recht gut besucht. Also wir sitzen jetzt hier in diesem Kiefernwald, neben uns sitzen auch einen ganzen Haufen Leute irgendwie auf dem Gras, darunter unter den Bäumen, viele Bänke, viele ja, Leute, die halt irgendwie in Badeklamotten dann auch rumlaufen, auf dem Weg zum Strand oder wieder zurück. Also ist auf jeden Fall viel los und es ist wirklich schön, weil man sieht dann durch die Bäume durch, da tatsächlich so ein bisschen die Glastürme hinten dran. Auf der anderen Seite wird der Pinien, der Kiefernwald von der Promenade begrenzt, wo dahinter das Meer ist. Also man kann es hier echt, echt schön gemacht, eine schöne, schöne Art, einen Park bei einer Stadt, die am Meer liegt, anzulegen, würde ich sagen. Außerdem zieht sich natürlich dann auch, und das ist für uns natürlich ganz besonders schön und relevant, entlang der ganzen Promenade ein schön breiter Fahrradweg entlang zwischen dem Kiefernwald und der eigentlichen Promenade. Und auch sonst muss man sagen, dass die Stadt ziemlich durchzogen ist von Radwegen tatsächlich. Die Qualität ist zwar so ein bisschen mäßig manchmal, also häufig verlaufen die halt auf den Gehwegen und entsprechend geht es dann immer hoch, runter und teilweise parken dann auch Autos drauf und so weiter. Aber der gute Wille ist auf jeden Fall erkennbar, dass halt wirklich in den kleinen Straßen, in dem Schachbrettmuster der Stadt häufig auf beiden Seiten der Straße auf dem Gehweg rote Fahrradwege markiert sind und eben der schöne hier an der Promenade, der ist auch, denke ich mal, tatsächlich relativ gut gemacht, obwohl er ein bisschen holprig gepflastert ist. Das könnte man vielleicht noch besser machen. Aber allzu kritisch wollen wir mal nicht sein.
Ja, und auch abseits der Promenade gibt es dann noch ein paar Parks und das eine oder andere, womit man Touristen beschäftigen kann, wie zum Beispiel wieder so Dancing Fountains, also zu Musik bewegter bzw. sprühender Brunnen eben. 2 Stück gibt es davon hier. Einen haben wir uns gestern Abend mal angeschaut. Das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar von der Größe zum Beispiel mit dem Brunnen in Dubai. Aber man muss dazu sagen, immerhin haben sie hier ein bisschen bessere Musik. Musik, zu der man auch wirklich eine Choreografie machen kann und nicht nur so langweilige arabische Lieder, die immer den gleichen Ton haben. Und sie haben hier vor allem auch verschiedene Farben gehabt. Das muss man ihnen zugute rechnen.
Naja, also Ich fand, das war ein ziemlicher Möchtegern. Wir wollen auch wie Las Vegas sein, dann brauchen wir auch so einen Brunnen, aber können uns nichts Gescheites leisten. Dancing Fountain aus meiner Sicht. Also ich weiß es nicht. Klar ist man vielleicht jetzt auch von Dubai und so weiter ein bisschen mehr gewohnt oder von Macau, aber das war schon ein bisschen armselig, fand ich. Also die Düsen, die sie da hatten, die waren nicht so beweglich, wie man es von eigentlichen Dancing Fountains kennt. Das heißt, die Art und Weise, wie man es zu Musik choreografieren kann, war sehr beschränkt, weil sie halt nur statische Düsen hatten. Die konnten halt Wasser rausschießen oder auch nicht, aber die Düsen selber konnten sich nicht bewegen. Und das Licht war halt entsprechend einfach nur billig, clicky, bunti aus meiner Sicht. Hat halt alles irgendwie so verschiedene Arten von Lichtern, verschiedene Farben von Lichtern da zu installieren, ist natürlich nicht so teuer wie bewegliche Düsen von der Mechanik da zu installieren. Und auch die der Durchfluss, die Spritzhöhe, der Wasserdruck der Fontänen, der Düsen war natürlich deutlich, deutlich geringer, als man es von Dubai, von Las Vegas oder von Macau eben kennt. Also teilweise in der Mitte, die haben ja gerade mal einen halben Meter hoch gespritzt, naja, vielleicht einen Meter, kam so ein bisschen Sprühregen raus im Prinzip. Also ich fand es eigentlich schon fast ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Also ja, ich weiß nicht, wenn man die Brunnen in Dubai, Macau und Las Vegas so ein bisschen als die Porsches unter den Musical Dancing Fountains bezeichnen möchte, dann war das hier halt eher so der Lada oder der Trabi.
Insgesamt sind wir uns wahrscheinlich einig, dass der beste Dancing Fountain, den wir bisher gesehen haben, der in Macau war. Aber wir waren ja noch nie in Las Vegas, also wer weiß, wie der in echt ist. Aber kann schon sein, dass die ganzen Touris hier, die tatsächlich aus Dubai kommen, sich auch denken, oh, was ist das denn für ein Brunnen, haben wir aber einen besseren, wer weiß. Davon gibt es nämlich tatsächlich einige, glaube ich zumindest. Ich kann nicht ganz einschätzen, wo die herkommen. Aber der Mix an Kulturen, der hier Urlaub macht, ist nochmal ganz speziell und interessant. Also bisher waren wir ja eigentlich nur in einer großen Hochhaus-Großstadt, nämlich Dubai, wo wirklich Touris aus aller Welt hinkamen, könnte man sagen. Hier ist es nochmal ein bisschen anders tatsächlich, obwohl wirklich, muss man sagen, auch Leute aus aller Welt da sind. Hätte man gar nicht gedacht, hier in Georgien im Prinzip. Aber du hast hier chinesische Reisegruppen oder zumindest, okay, ich will jetzt hier nicht mich aus dem Fenster lehnen, asiatische Reisegruppen, vielleicht kann ich nicht ganz einschätzen. Du hast hier auf jeden Fall auch europäische Touristen, uns natürlich eingeschlossen. Man hat hier auch einige türkische Touristen, klar ist ja in der Nähe, aber auch viele arabische Touristen erstaunlicherweise, die eben vielleicht aus Dubai kommen, vielleicht aber auch aus Saudi-Arabien, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall laufen auch einige Frauen in Niqab rum und die dazugehörigen Männer erstaunlicherweise oft in kurzen Hosen, komischerweise. Also die Männer passen sich teilweise ein bisschen an. Gestern habe ich einen in so komischen, peinlichen Hawaii-Hosen gesehen, hat er sich wahrscheinlich hier gekauft und hat keinen Plan, was man so anzieht. War deutlich lächerlicher als die Frau dazu, die hier im Niqab rumgelaufen ist. Und auf der anderen Seite hat man hier dann halt natürlich, wie in ganz Georgien eigentlich, die ganzen russischen Touristen, also irgendwelche spargeldürren, ganz weißen Mädels mit Hosen noch kürzer als Hotpants und dazu Sport-BH an, die dann im krassen Kontrast zum Niqab rumlatschen. Ich meine, gut, das hatte man in Dubai schon auch ein bisschen, aber hier finde ich es nochmal ein bisschen krasser, weil die russischen Touristen halt so nochmal einen ganz anderen Kleidungsstil haben, so teilweise in Gothic gekleidet, aber teilweise eben in diese Hotpants, wie ich es gerade hatte. Aber auch ältere Frauen mit so voll kurzen Hosen und irgendwie gerade hier am Strand natürlich im Bikini unterwegs und sonst was. Es ist ein sehr interessanter Mix aus Kulturen und auch von den Meinungen her. Du hast einerseits die russischen Touristen, die vielleicht teilweise ja, sage ich mal, ganz toll finden, was bei ihnen passiert. Und andererseits dann den ein oder anderen Georgier, der mit Ukraine with Georgia T-Shirt rumrennt und so. Also clasht hier so das ein oder andere aufeinander.
Ja, es geht ja fast schon ein bisschen so weit, dass man sich als westlicher Tourist hier tatsächlich so ein bisschen wie eine Rarität fühlt, oder? Also ich meine, natürlich gibt es hier auch westliche Touristen, aber wenn man es jetzt zum Beispiel schon mit Mestia oder so vergleicht, da war halt, weiß ich nicht, da war halt mindestens jeder zweite Tourist war ein Westler. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, ist man als Westler eindeutig in der Minderheit, obwohl alle anderen Leute hier halt im Prinzip auch Touristen sind. Und das ist halt schon irgendwie was, was sonst echt selten vorkommt, oder? Wo ist man als Westler unter den Touristen schon mal in der Minderheit?
Als Europäer gehst du dann vielleicht doch noch eher ans Mittelmeer als ans Schwarze Meer. Und als Russe hast du vielleicht nur entweder kaltes Meer im Norden oder schwarzes Meer unten, wo du hingehen kannst. Aber die Chinesen, die könnten ja eigentlich auch an den Pazifik gehen. Also oder die Araber ans Rote Meer. Aber für die ist hier ja schön kühl.
Ja, das Meer, das ist jetzt hier für uns im Prinzip auch das letzte Mal, dass wir nochmal einen Blick aufs Meer werfen können hier in Batumi. Also morgen fahren wir dann mit dem Fahrrad weiter raus aus der Stadt in die Berge wieder. Wir werden morgen natürlich noch die ganze Promenade hier praktisch aus der Stadt rausfahren. Das heißt, morgen auf dem Fahrrad werden wir auf jeden Fall nochmal einen guten Blick aufs Meer werfen können. Aber dann, ja, weiß ich nicht, welches Meer das nächste sein wird, das wir sehen werden. Gut, vielleicht kommen wir irgendwie im Winter in unserer Winterpause in Tiflis nochmal kurz zu Besuch hier irgendwie ans Meer. Vielleicht aber auch nicht. Das Kaspische Meer kann man zählen, aber ist halt eigentlich auch ein See und kein Meer. Aber ja, das Schwarze Meer wird jetzt auf jeden Fall sicherlich für eine sehr lange Zeit das letzte Meer sein, das wir gesehen haben. Im Prinzip gibt es nur drei Verbindungsstraßen, die die Stadt Batumi mit der Außenwelt verbinden. Also nur über drei Straßen kommt man im Prinzip nach Batumi rein oder auch wieder heraus. Das ist zum einen die Küstenstraße von Norden. Die sind wir ja gekommen und die würde dann umgekehrt, wenn man von Batumi aus nach Norden rausfährt, weiter über diese transkaukasische Tiefebene, also das Tal zwischen dem großen und dem kleinen Kaukasus, würde dann weiter nach Kutaisi und nach Tiflis führen. Es gibt dann noch die Küstenstraße nach Süden, also einfach die Verlängerung der Küstenstraße, die von Norden reinkommt. Die führt dann aber direkt in die Türkei. Also Batumi liegt ja auch nur, weiß ich nicht, 20 Kilometer maximal, würde ich schätzen, von der türkischen Grenze entfernt. Also wenn man die Straße rausfährt, dann kommt man wieder in die Türkei. Das wollten wir auch nicht, hatten wir auch nicht unbedingt vor, so schön die Türkei auch ist. Und dann gibt es eben noch die dritte Straße und die führt eben von Batumi dann direkt nach Osten, also ins Landesinnere und damit eben in den kleinen Kaukasus hinein, der ja eben so bei Batumi eben da dann auf das Schwarze Meer trifft. Und diese Straße, die führt letztlich dann hoch hinaus in den kleinen Kaukasus über den Goderzi-Pass und man kommt dann auf der anderen Seite vom Pass im Prinzip auf der Hochebene hinaus, auf die wir dann auch damals vor einem guten Monat aus der Türkei eingereist sind, ganz in der Nähe dort. Der Goderzi-Pass ist 2025 Meter hoch und ist im Prinzip so die einzige nennenswerte Straße, die im Südwesten von Georgien so in Ost-West-Richtung verläuft. Und der Goderzi-Pass hat, was die Straßenqualität angeht, eigentlich einen noch schlechteren Ruf als der Sagaro-Pass im großen Kaukasus, über den wir auch schon berichtet haben. Ja, dass der halt eben den Ruf hat, gerne mal sehr, sehr schlammig zu sein, vor allem eben im Herbst und Frühling. Und das gilt eben noch mehr für den Goderzi-Pass, liegt halt nicht zuletzt auch daran, dass der Abschnitt, der nicht asphaltiert ist, der geschottert ist, beim Goderzi-Pass nochmal ein ganzes Stück länger ist als beim Sagaro-Pass. Also wenn man von Batumi aus losfährt, dann sind es ungefähr so 120 Kilometer bis zum Pass. Und davon sind aber die ganzen letzten 25 Kilometer nicht asphaltiert. Also allein schon beim Hochfahren aus unserer Sicht 25 Kilometer nicht asphaltiert. Und auf der anderen Seite vom Pass geht natürlich dann auch nicht unbedingt der Asphalt sofort los. Und ja, letztlich haben wir dann 3 Tage gebraucht für diese 120 Kilometer. Also beziehungsweise am Mittag des dritten Tages standen wir dann oben auf dem höchsten Punkt.
Ja, von Batumi aus ging es, wie gesagt, erstmal auf Asphalt und sehr gemächlich am Fluss entlang hoch. Der Pass ist wieder mal so parabelförmig gewesen, sodass man erst auf langer Strecke wenige Höhenmeter macht und es dann natürlich immer steiler wird, dort, wo dann der Schotter ist, in dem Fall. Und dadurch, dass es halt die einzige Straße da ist, die dahin führt, ohne dass man halt über die große Autobahn nach Norden den Umweg fahren muss, ist halt auch recht viel Verkehr da. Und nicht nur deswegen, sondern auch, weil es viel dichter besiedelt ist. Also überall sind Örtchen, man kommt gar nicht so richtig raus in die Natur, bevor man dann nicht schon wieder ins nächste Dorf reinfährt die ganze Zeit. Und nach kurzer Zeit, als wir eben in dieses Tal reingefahren sind, kam dann auch tatsächlich die Sonne raus. Also am Morgen, als wir in Batumi losgefahren sind, war alles noch weiterhin bedeckt, wie die ganzen Tage zuvor, die wir am Schwarzen Meer verbracht hatten, eigentlich auch. Und eben im Tal kam dann die Sonne erstmals raus und hat alles ein bisschen aufgeheizt. Und irgendwann, als wir weitergefahren sind, war es dann auch nicht mehr so tropisch und feucht warm, sondern haben wir auch tatsächlich ein bisschen ausgedörrtes Gras gesehen. Also muss man sich scheinbar nur ein bisschen entfernen vom Schwarzen Meer und schon ist es nicht mehr so subtropisch, aber war trotzdem immer noch sehr heiß, bis auf die ganze Höhe eigentlich. Also es war nicht so wie bei uns im großen Kaukasus, dass du ab, weiß nicht, 1400 Meter oder so, dass es da angenehm kühl war oder so, sondern eigentlich bis oben hin gab es jetzt zumindest in diesem Zeitraum noch bis über 30 Grad. Aber vielleicht ist das halt auch nicht Klima hier, sondern Wetter und wir hatten einfach Pech in dem Fall.
Ja, der eine Typ, der uns da dann entgegenkam, kurz bevor wir auf die Schotterstraße trafen, der hat uns ja auch irgendwas gesagt davon, dass alle Georgier immer geklagt haben, dass hier gerade eine ziemlich heiße Hitzewelle praktisch durchs Land zieht. Also insofern war es vielleicht auch wirklich einfach ein bisschen Pech, das wir hatten. Der Typ hat uns, also der war auch im Fahrrad unterwegs, der hat uns außerdem eindringlich vor dieser Straße gewarnt und wir standen im Prinzip schon da und er meinte, also wenn ihr noch irgendwie eine Alternative nehmen könnt, empfehle ich euch, diese Straße nicht zu fahren. Das war irgendwie nicht sehr ermutigend, weil zu dem Zeitpunkt gab es definitiv keine Alternative mehr für uns. Aber gut, wir wussten ja, dass sie schon ziemlich, ja, wir waren ja schon auch, also ich meine, wir waren auch selber ja schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich nicht so eine tolle Straße werden würde. Gut, da hat uns jetzt noch mal ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Jedenfalls so nach den ersten ungefähr, weiß ich nicht, 15, 20 Kilometer Schotter haben wir da mal einen kleinen Einspieler aufgenommen und ja, ihr könnt euch jetzt ja anhören, ob es tatsächlich so schlimm war oder nicht.
Ach, es ist doch echt unglaublich. Da macht man sich extra Mühe und tut noch auf, weiß ich nicht, 20% Steigung, diese 150 Meter von der eh schon anstrengenden Straße hoch zu so einem Trinkbrunnen und dann ist das ja so ein alter Pumpbrunnen, der aber keine Pumpe mehr hat. Das heißt, nur noch das Gestell ist da und man kriegt kein Wasser hoch. Und wir sind hier erschöpft nach der ganzen scheiß Schotterpiste und vor allem eingestaubt angekommen. Ich habe gehofft, ich kann mir den Staub auf dem Gesicht waschen. Aber nee, stattdessen gibt es im Hintergrund nur Lärm von irgendwelchen Rasenmähern oder was auch immer das ist.
Ja, ein Motorsensor auf der einen Seite, der sein Feld senst und irgendeine, weiß nicht, Schottersteinfabrik oder irgendwie, keine Ahnung, Kieswerk auf der anderen Seite, das da irgendwie rumpelt. Ja, es war echt ein, Kampf heute. Es war, weiß ich nicht, viel unangenehm, ein unangenehmer Kampf. Der Sagaro-Pass war vielleicht auch ein Kampf, aber das war ein angenehmer Kampf, wo man sich darauf gefreut hat, ihn zu gewinnen. Dann endlich oben zu sein und hier ist man einfach nur froh, wenn man es hinter sich hat. Das ist, ich weiß nicht, es ist eigentlich gar nicht so steil von, also wenn man sich die Daten, die Höhendaten, also von den Höhenlinien auf der Karte und so anschaut, aber es ist so viel unangenehmer, weil, ja, warum? Ich weiß nicht, wir haben uns vorher überlegt, warum, also uns sind ein paar Gründe eingefallen. Ich weiß nicht, ob die mich vollends überzeugen. Aber was Besseres habe ich auch nicht.
Ja, einerseits, dass es hier halt doch recht heiß ist. Also wir sind hier jetzt auf 1600 Meter etwa und es ist immer noch super heiß. Die Sonne brennt auf einen drauf. Es hatte hier auch über 30 Grad, auch auf der Höhe. Wir haben schon nachgeschaut, auch wie es oben auf dem Pass hatte. Also es kühlt hier einfach nicht runter im Vergleich zum Zagaro-Pass. Und dazu war halt die Straße auch echt scheiße und ist schon deutlich länger Schotter gewesen als beim Zagaro-Pass und vor allem auch noch viel mehr befahren, sodass du halt wirklich auch die ganze Zeit zur Seite musst und eingestaubt wirst und vor allem halt von so LKW befahren, die wahrscheinlich dann irgendwo auf der anderen Seite die Straße bauen oder so.
Ja, es war kein gescheiter Schotterweg, sondern es war halt echt eher so ein Staubweg mit großen Steinen zwischen dem Staub, sodass es halt echt in einer unangenehmen Frequenz geholpert hat. Und dann halt, ja genau, immer, weiß ich nicht, also auf dem Sagaro-Pass haben wir ja so mal geschätzt, dass so irgendwie ein Auto alle 10 Minuten vorbeikam ungefähr. Hier würde ich sagen, war es eher ein Auto jede Minute im Schnitt. Teilweise halt auch große LKW, die hatte man halt gar nicht beim Sagaro-Pass. Hier kam auch LKW vorbei, die halt dann immer noch mal ungleich mehr Staub aufwirbeln und man kann halt auch, wenn man halt so viel Verkehr hat, kann man halt auch nicht die ganze Breite der Straße ausnutzen, um sich gerade bei so einem ungleichmäßigen Schotterweg oder Staubweg praktisch immer die beste Spur zu suchen. Wenn es halt links gerade besser ist als rechts, dann würde ich halt gerne links fahren, aber wenn halt ständig Autos kommen, die einen überholen wollen, dann ja, geht das halt nicht, dann muss man halt irgendwie auf der rechten Seite bleiben die ganze Zeit, auch wenn es dort irgendwie von der Qualität halt gerade scheiße ist. Ja, und irgendwie so war es irgendwie viel, viel anstrengender, hat sich's angefühlt. Ich meine, was man auch sagen muss, was noch dazu kommt, ist, dass halt auch die Landschaft nicht so schön ist wie beim Sagaro-Pass. Es ist viel besiedelter, deswegen ja auch mehr Verkehr. Man hat nicht so schöne Aussichten, Gletscher oder sowas gibt's gar nicht. Die Berge auch ganz oben sind keine Fels, also sind nicht felsig, kein blanker Fels, sondern Jetzt sind wir gerade bei 1600 Meter so über der Baumgrenze langsam angekommen, sodass man langsam mal zumindest nur noch grüne Wiese hat und ein bisschen Aussicht. Das ist vielleicht dann zumindest jetzt für die letzten, also bis zum Pass hoch halt noch einigermaßen schöner dann vielleicht. Sehen wir dann morgen, weil also es kommt halt irgendwie auch noch dazu, ne? Wir haben die Schlacht gewonnen, hierher zu kommen, was unser Ziel war für heute, von dem wir lange Zeit gar nicht geglaubt haben, dass wir es erreichen können, zu diesem schönen Wasserbrunnen, sodass wir uns nochmal abduschen können und dass wir Wasser haben zum Kochen und alles halt ein bisschen einfacher dann. Ich meine, wir haben jetzt auch so genug Wasser zum Kochen, aber spülen und so weiter mit fließendem Wasser ist immer ein bisschen einfacher. Ne? Jedenfalls diese Schlacht haben wir gewonnen, wir haben es geschafft hierher. Aber der Krieg, der, naja, verloren haben wir ihn nicht, aber jedenfalls haben wir ihn auch noch nicht gewonnen, weil morgen geht es dann nochmal, sind nochmal so 6-7 Kilometer und 400 Höhenmeter ungefähr. Und die Straße sieht halt auch nicht besser aus, als sie jetzt auf den letzten 15 Kilometern war. Ja, also von den drei Pässen, die wir bisher in Georgien gefahren sind, den ersten mit dem unaussprechlichen Namen, habe ich schon wieder vergessen, wie der heißt, Zakaro. Das war der erste, der Zagaro im Kaukasus, der zweite und jetzt hier der Goderzi-Pass war der hier mit Abstand der unschönste und unangenehmste bisher.
Ja, ein bisschen später und kleine Korrektur dazu. Also dieser Brunnen funktioniert nicht, aber also zumindest nicht so, dass man Wasser hochpumpen kann, aber es gibt so ein kleines Loch drunter und da sieht man auch, dass das Rohr zu dem oberen Teil dieses Brunnens eben fehlt. Aber es liegen so ein paar Art Schüsseln parat und wenn man einen lang genug Arm hat, dann kann man mit der Schüssel so weit runterreichen, dass man noch ans Wasser kommt.
Lang genug Arm?
Ein Arm, der lang genug ist. So. Und das haben wir gemacht und dann haben wir tatsächlich Wasser hochbekommen und das haben wir erstmal nur so benutzt, um uns halt ein bisschen abzuwaschen, Arme und Gesicht, Beine. Und getrunken haben wir es erstmal nicht, weil es steht da halt schon irgendwie drin, das Wasser, und es schwimmt halt das ein oder andere Kleinpartikel, also wahrscheinlich ein bisschen Erde oder Dreck drin rum. Und wir haben genug Wasser zum Trinken gehabt. Aber später kamen tatsächlich noch Leute vorbei, die damit dann ihre Flaschen aufgefüllt haben. Und der eine hat es uns dann auch mal gereicht zum Probieren, und da lehnt man ja nicht ab. Und das ist tatsächlich so komisches Mineralwasser wieder mal. Also es schmeckt im Grunde so, wie wenn man Sprudel einen Tag lang in der Sonne hat stehen lassen und dann trinkt. Also nicht so gut, aber man merkt, dass da irgendwas Spezielles drin ist.
Ja, einen Nachtrag muss ich jetzt zu diesem kleinen Einspieler noch machen. Das ist mir irgendwie im Nachhinein nochmal aufgefallen. Also wir haben da ja schon einige Gründe genannt, warum diese Straße ganz besonders unangenehm und anstrengend und mühsam und scheiße war. Aber einen Punkt, der uns irgendwie auch auf die Palme gebracht hat, den habe ich noch vergessen. Und das hängt auch mit den ganzen Autos und LKWs zusammen. Anstatt dass die sich nämlich einfach irgendwie für die aufgewirbelten Staubwolken mal kurz entschuldigen und sich möglichst schnell wieder vom Acker machen, trötet uns dann auch noch immer jeder zweite von diesen scheiß LKWs und sonstigen Fahrzeugen seine getunte Hupe beim Vorbeifahren ins Ohr. Und zwar natürlich auch immer genau in dem Moment, wo sie direkt neben uns sich befinden, sodass das Ding auch noch am lautesten ins Ohr pfeift. Das mag dann noch so nett als Gruß gemeint sein, aber in dieser Gemütslage, die wir da eh schon hatten aufgrund dieser ganzen Scheiße, bringt uns dieser unnötige Lärm einfach noch zusätzlich irgendwie in rasende Stimmung. Weißt du, da hupen sie und winken dann irgendwie auch noch ganz aufgeregt hinter der vor Staub schützenden Windschutzscheibe, als wäre es der schönste Moment des Tages für sie, dass sie uns jetzt hier auf dieser Straße getroffen haben. Nun, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit.
Ja, das wurde auch am nächsten Tag nicht besser. Da hatten wir dann ja noch 7 Kilometer Schotter bis zum Pass übrig. Wir sind sehr früh morgens los. Da war es dann entsprechend noch etwas kühler. Wir waren ausgeruhter durch die Nacht und nicht so K.O. wie am Abend zuvor. Aber wir hatten starken Wind, starken Gegenwind. Also am Nachmittag davor, da war der Wind schon schwach geworden offensichtlich, weil wir doch in den Abend hineingefahren sind. Und morgens hat er dann total vom Pass runtergebraust und dadurch halt den ganzen Staub von den Autos oder den LKWs vor allem, die uns überholt haben, noch direkt voll in unser Gesicht geweht, was dann natürlich noch schöner war. Oben auf dem Pass war es dann auch nicht so besonders hübsch. Da standen dann halt so ein paar Gebäude rum, ein paar Verkaufsstände und so weiter. Nicht wirklich sehr idyllisch oder einsam, wie auf dem Sagaro-Pass zum Beispiel. Ein paar Kühe sind rumgelaufen und haben alles vollgekackt. Man konnte leckeres Trinkwasser auffüllen, immerhin, und sich damit dann wieder auf die Abfahrt machen. Die war natürlich ein bisschen einfacher als hoch, einfach weil es nicht so anstrengend war, weil es eben runterging und nicht hoch. Dadurch konnte man teilweise auch ein paar LKWs überholen, die waren auf der Straße halt auch nicht so schnell und beim Runterfahren waren sie dann eben nicht schneller als wir, sondern einen Ticken langsamer, sodass es hier andersrum ging. Leider heißt das aber nicht, dass wir die eingestaubt haben, die haben jetzt trotzdem noch ihren Staub aufgewirbelt, durch den wir beim Überholvorgang dann leider durch mussten.
Ja, die waren da vor allem deswegen langsamer, weil dieser ganze normalerweise im Frühjahr sehr schlammige Boden da wahnsinnige Bodenwellen von praktisch Wellenlängen von einem Meter und Amplituden von 30, 40 Zentimeter oder sowas praktisch erzeugt hat. Ne? Die konnten halt mit dem Fahrrad waren die im Prinzip so groß, dass man die schön im Schwung praktisch nehmen konnte. Aber für die LKWs ist das natürlich richtig kacke, die müssen da richtig runterbremsen, wohingegen einfach nur dieser ja, hochfrequentigere Schotter, sag ich mal, bei der Auffahrt oder anderswo, da fahren die LKWs halt einfach drüber und der macht uns mit dem Fahrrad halt einfach stärker zu schaffen. Oder?
Ja, und letztlich gab es auf der Abfahrt dann ein paar mehr Baustellen noch als auf der Auffahrt. Da wurde richtig dran gearbeitet, dass diese Straße wahrscheinlich bald mal asphaltiert wird. Also man hat gesehen, wie Brücken gebaut wurden und wie alles vorbereitet wurde, der Boden, also die Straße so verbreitert und mit Kies aufgeschüttet teilweise, mit Gröberem, der so als Grundlage für den Asphalt, der draufkommt, dient, wo es dann auch nicht so geil zu fahren war zwischendurch dann wieder, weil das halt so viel grober Kies war, dass du wie im Sand im Grunde so ein gesandet, sage ich immer, bist. Und eine Baustelle gab es dann, da musste man auch noch warten, da war irgendwie die Straße eingebrochen oder der Hang unter der Straße halt abgerutscht und deswegen konnte man nur einspurig durch und da war so viel Stau und dann kamen erstmal einige Minuten lang die LKWs von unten hoch und wir mussten halt warten und hinter dieser Baustelle war dann aber tatsächlich frisch asphaltiert gewesen. Da konnte man richtig schön runterrollen dann, aber typisch georgisch ging es halt nicht komplett im Asphalt durch, sondern es gab immer wieder so ein paar kleine Ställchen, wo dann halt wieder Schotter war und wieder eine kleine Baustelle. Meistens dann natürlich ganz unten bei irgendeiner Brücke, sodass man abbremsen musste. Ja, also als Fazit würden wir auf jeden Fall eigentlich auch keinem empfehlen, diesen Pass zu fahren, so wie der Radfahrer uns da gewarnt hatte, als wir schon direkt davor standen. Es ist wirklich nicht schön zu fahren. Ich denke, der Hauptnachteil ist dieser Scheißverkehr. Wenn der nicht wäre, könnte man ja vielleicht noch gemütlich in Ruhe hochfahren so ein bisschen und den Schotter sozusagen aushalten. Aber mit dem ganzen Verkehr ist es halt echt scheiße.
Das Ding ist halt, es gibt halt nicht wirklich irgendwelche gescheiten Alternativen, wenn du irgendwie praktisch in diese Richtung unterwegs sein möchtest. Man könnte theoretisch irgendwie parallel in der Türkei fahren. Das ist aber viel schlimmer vom Höhenprofil her, also wesentlich steiler, wesentlich mehr einzelne Pässe, mehr Höhenmeter letztlich einfach. Wohingegen hier es halt doch relativ gleichmäßig bergauf geht und dann wieder bergab und dann hat man es hinter sich, geht es halt in der Türkei ja viel mehr hoch und runter, hoch und runter. Und sonst wäre die Alternative halt die Autobahn nach Tiflis. Ne? Das ist halt das Problem. Also das ist halt auch nicht besser letztlich.
Naja, man kann schon auch die ein oder anderen Sträßchen, muss man halt immer mal wieder ein bisschen Nord-Süd-Richtung fahren, hier und da. Dann kommt man schon auch neben der Autobahn irgendwo durch. Aber muss man halt so eine Stichstraße nach Batumi und dann wieder zurück an der Küste fahren dafür.
Also letztlich am besten das Gebiet großräumig vermeiden und wenn man halt doch nach Batumi will, so wie wir es letztlich auch wollten, weil es die zweitgrößte Stadt ist, dann muss man halt einen Tod sterben.
Ja, jedenfalls war dann eben der Horror vorbei, nachdem man das steilste Stück unten war und der Großteil dann doch asphaltiert war dort. Und dann ist man so auf um die 1000 Meter Höhe erstmal durch Flusstäler gefahren. Wir haben dann tatsächlich auch an dem Tag, wo wir den Pass gefahren sind, relativ früh Feierabend gemacht. Wir haben einen Zeltplatz am Fluss gehabt, wo man dann auch drin baden konnte. Der Fluss war recht sauber, wo abends dann tatsächlich auch ein paar Georgier vorbeikommen, wahrscheinlich nach deren Feierabend, um da Abend zu essen, zusammen Bier zu trinken und eben Picknick gemacht haben und uns dazu eingeladen haben, uns dazuzusetzen. Und ja, was mir da besonders aufgefallen ist, also wir hatten es ja schon mal, dass uns so ein paar Bauarbeiter zu ihrem Mittagessen eingeladen hatten, zu ihrer Mittagspause sozusagen. Und im Gegensatz zur Türkei, wo die Leute beim Picknick halt immer ihr Ekmek, also ihr Brot hatten und dazu Gurkenscheibchen, Tomatenscheibchen und Käse und das dazu gegessen haben und natürlich der türkische Tee, der da nicht fehlen durfte, ist es hier in Georgien offenbar immer so, dass die Leute auch Brot essen, also das ist was, was sie gemeinsam haben, aber dazu nur tierische Produkte, habe ich das Gefühl. Es gab immer Wurst dazu. In diesem Fall, bei diesem Picknick am Fluss, gab es noch Fisch, also die hatten irgendwie dann Fisch gebracht, also einen ganzen Fisch, den der dann so in Stücken verputzt hatte und so. Und dazu natürlich als Getränk Bier. Also da muss ich halt persönlich sagen, dass mir in der Türkei vom Essen her dann doch besser gefallen hat, was diese Picknickart angeht.
Dafür hast du aber ganz schön viele Salamischeiben verputzt.
Ja, die hat zugegebenermaßen gut geschmeckt und ich dachte mir, entweder essen die sie oder ich, da wird jetzt kein weiteres Schwein für draufgehen müssen, wenn ich da mehr verputze.
Ja, als nächstes ging es dann weiter nach Varzia. Varzia ist so ein bisschen das letzte Ziel, das für uns jetzt in Georgien vor der armenischen Grenze noch so ein bisschen auf dem Programm stand. Und wer sich an Kappadokien erinnert, das Interview mit David, das wir damals geführt haben, da haben wir schon so angekündigt, dass wenn wir aus der Türkei nach Georgien einreisen würden, dass da dann eigentlich ziemlich direkt hinter der Grenze auch nochmal so eine Höhlenstadt, Höhlensiedlung / Höhlenkloster ansteht, das wir uns gerne anschauen wollen. Letztlich ist euch aber vielleicht auch aufgefallen, wenn ihr die letzten Podcast-Episoden aus Georgien gehört habt, dass wir davon eigentlich dann gar nicht mehr gesprochen haben. Also wir sind an dem Ding nämlich einfach vorbeigefahren und haben es uns eben nicht angeschaut, als wir aus der Türkei nach Georgien eingereist sind, weil wir eben wussten, dass wir jetzt, nachdem wir diese Schleife in Westgeorgien praktisch schließen würden, eben hier nochmal vorbeikämen und es dann noch besser eigentlich dann an der Route liegt. Und deswegen haben wir uns Varzia eben für jetzt vorgenommen. Bevor wir jetzt aber zu Varzia kommen, muss ich noch mal ein bisschen ausholen, denn naja, wir haben ja vorhin gesagt, dass unsere Podcast-Episoden in letzter Zeit immer relativ kurz waren, für unsere Verhältnisse zumindest. Und ein Grund dafür ist, dass wir im Prinzip es haben vermissen lassen, jegliche Hintergrund- oder FAQ-Teile im Prinzip in diesen Podcast-Episoden unterzubringen in den letzten 2, 3. Da gab es mal kurz ein bisschen was zu Schuli, aber das war ja nicht so richtig ein vollständiger Hintergrundteil, der irgendwie eine Stunde gedauert hat, so wie es bei uns ja gute Tradition ist im Prinzip. Und gut, bei den FAQ-Teilen, ja, die haben wir tatsächlich schon länger ein bisschen schleifen lassen. Die Serie ist jetzt nicht komplett abgesagt oder abgesetzt, sondern wir wollen dann spätestens, wenn wir in Tiflis da ein bisschen mehr Zeit haben, in unserer Winterpause da mal wieder ein bisschen einsteigen und ein bisschen fortsetzen. Aber auch Hintergrundteile haben wir uns jetzt mal wieder tatsächlich für die nächsten Episoden, eigentlich nicht nur jetzt für diese, sondern auch für die nächsten beiden wieder ein paar vorgenommen. Und ja, diesmal soll es ein bisschen um, ja, das antike, aber vor allem das mittelalterliche Georgien gehen, weil das auch einen ganz guten Rahmen steckt für diese Höhlenstadt, für dieses Höhlenkloster Varzia. Und ja, bevor wir jetzt eben erzählen, was wir in Varzia erlebt haben, kommt deswegen jetzt erstmals ein Spieler dieser Hintergrundteil. Die ersten Staaten auf dem Gebiet des heutigen Georgiens waren die Staaten Kolchis und das sogenannte Iberien. Sie entstanden so um 600 vor der Zeitenwende. Während Iberien im Landesinneren lag, erstreckte sich Kolchis so bogenförmig entlang der Schwarzmeerküste. Und wir hatten Kolchis auch in Episode 35 schon mal kurz erwähnt, als wir davon erzählten, wie wir in Kutaisi, das eine der größten Städte in Kolchis war, den modernen Kolchisbrunnen besuchten. Kolchis handelte intensiv mit den damals mächtigen Griechen. Die Griechen hatten auch mehrere Poleis, also Stadtstaaten bzw. Kolonien bzw. Handelsniederlassungen an der Schwarzmeerküste von Kolchis gegründet. In Episode 17, da hat uns David ja recht ausführlich erklärt, was es mit solchen griechischen Kolonien im Allgemeinen auf sich hatte. Kolchis lebte dann auch ganz gut so vom Export von Gütern wie zum Beispiel Sklaven, Leinen, Harz, Wachs und Fasanen, war aber vor allem berühmt für die Gewinnung von Gold. Und zwar soll das Gold nicht nur in Minen in Bergen abgebaut worden sein, sondern auch mit Hilfe von Widderfällen aus den Flüssen Svanetiens gewaschen worden sein. Also Svanetien, das ist ja genau die Region im Kaukasus, durch die wir durchgefahren sind, also in der dann auch die Orte Mestia, Uschguli und auch der Sagaro-Pass liegen. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs. Die Sache mit den Widderfällen, die wurde nämlich auch in der griechischen Mythologie aufgegriffen. Kolchis war hier nämlich im Besitz vom sogenannten goldenen Vlies, also dem Fell eines goldenen Widders namens Chrysomalos. Dieser Widder war ein Sohn von Poseidon und somit eigentlich ein griechischer Widder, doch Hermes war so nett, den Widder zur Rettung von Phrixos und seiner Schwester Helle zur Verfügung zu stellen, die von ihrer bösen Stiefmutter verfolgt wurden. Phrixos und Helle flohen dann auf dem Widder Chrysomalos, der praktischerweise natürlich auch fliegen konnte, von Griechenland nach Kolchis. Helle war dabei allerdings offenbar recht ungeschickt, als billigen Witz könnte man fast sagen, sie war nicht besonders helle. Jedenfalls fiel sie während des Fluges vom Widder runter und landete in den Dardanellen. In der Antike hießen die Dardanellen dann tatsächlich auch nicht Dardanellen, sondern Hellespont, was auf Griechisch eben das Meer der Helle bedeutete. Das heißt, die Dardanellen waren in der Antike nach dieser Helle benannt, die da reingefallen ist. Phrixos hingegen kam in Kolchis an und weil er dem Widder so dankbar war, opferte er ihn dem Gott Ares. Zu Phrixos Verteidigung muss man vielleicht dazu sagen, dass der Widder selbst ihn dazu aufgefordert hatte, ihn zu opfern. Das Fell des Widders wurde dann in einem dem Ares geweihten Wäldchen aufgehängt. Und das, was ich jetzt bisher alles erzählt habe, ist im Prinzip die Vorgeschichte zur innerhalb der griechischen Mythologie relativ bekannten sogenannten Argonautensage. Diese Sage beginnt damit, dass dem griechischen König Pelias von einem Orakel mitgeteilt wird, er solle sich vor seinem Neffen Jason in Acht nehmen. Also geht Pelias zu Jason und beauftragt ihn mit der Reise nach Kolchis und dem Raub des goldenen Vlies, in der Hoffnung, dass das für Jason eine Reise ohne Wiederkehr sein würde. Er verspricht ihm im Gegenzug den Thron. Also macht sich Jason auf dem Schiff Argo zusammen mit den berühmtesten Helden Griechenlands auf den Weg. Auf dem Weg passiert den Argonauten, also der nach dem Schiff benannten Besatzung, so allerlei. Heute würde man wahrscheinlich sagen, sie erleben viele Abenteuer. Den Teil überspringen wir jetzt mal. Schließlich erreichen sie dann letztlich tatsächlich den Fluss Phasis, der heute Rioni heißt, an dem sind wir auch irgendwie vorbeigefahren, und rudern in die Mündung des Flusses hinein. Zu ihrer Linken liegt dann nun die Hauptstadt von Kolchis, Kyta, das heutige Poti, und rechts von ihnen liegt der Hain des Ares, also das Wäldchen mit dem Vlies. Jason verliebt sich in Medea, die Tochter des Königs von Kolchis, und gemeinsam stehlen sie schließlich das Vlies und fahren gemeinsam zurück. Da sie von den Kolchern verfolgt werden, die sowohl die Königstochter als auch das Vlies wieder haben wollen, müssen sie wieder einige Umwege in Kauf nehmen, irren praktisch durch die gesamte damals bekannte Welt und erleben weitere Abenteuer. Schließlich kommen sie aber wieder zu Hause an und überreichen das Vlies dem griechischen König Pelias. Allerdings weigert sich Pelias nun, sein Versprechen, den Thron an Jason zu übergeben, einzulösen. Jason und Medea können Pelias zwar aus Rache töten, doch Pelias Sohn vertreibt Jason und Medea nach Korinth und besteigt selbst den Thron. Naja, so viel zur Mythologie und weil wir ja damals in Kutaisi, glaube ich, auch versprochen hatten, vielleicht nochmal was zu Kolchis und zur Argonautensage zu sagen. Auch in Batumi haben wir übrigens noch eine Statue von Medea gesehen, die oben auf einer hohen Säule steht und das goldene Vlies in der Hand hält. Das Denkmal wurde 2007 bei einem Besuch des damaligen georgischen Präsidenten in der Stadt eingeweiht. Die Opposition nannte das Denkmal damals eine Geldverschwendung, zumal die Medea zu Batumi keinerlei Bezug hat, außer dass Batumi halt zufällig auch in Kolchis lag. Lange nach den Argonauten kamen schließlich die Römer nach Kolchis und unterwarfen das Land, genauso wie auch Iberien. Ab hier verlief die georgische Geschichte erstaunlich parallel zu der Geschichte Armeniens, über die wir in der nächsten Episode noch genauer mit David sprechen werden. Der georgische König Mirian III., der ein römischer Vasallenkönig war, führte 337 und damit kurz nach Armenien das Christentum als Staatsreligion ein. Zwischen den Großmächten Byzanz und Persien gelegen, wurden häufig die Seiten gewechselt, bis es schließlich dann 642 die Araber schafften, bis an den Rand des großen Kaukasus vorzudringen und einen Emir in Tiflis einzusetzen. Die Araber setzten die Bagratiden-Dynastie als Statthalter in Abchasien ein, die schließlich die georgischen Fürstentümer vereinigten und die Araber im 11. Jahrhundert vertrieben. Die georgische Bagratiden-Dynastie ist übrigens nicht zu verwechseln mit der armenischen Bagratiden-Dynastie, die zur gleichen Zeit in der armenischen Hauptstadt Ani regierten. Es ist umstritten, ob die beiden Dynastien einen gemeinsamen Ursprung haben. Aber jedenfalls im 11. Jahrhundert haben sie wohl kaum mehr als den Namen gemein gehabt. Das sogenannte goldene Zeitalter Georgiens begann mit dem 5. König dieses Vereinigten Königreichs, der hieß David IV. Und der vertrieb die Seldschuken, die zwischenzeitlich auf ihrem Weg von Zentralasien nach Anatolien auch in Georgien eingefallen waren und Davids Vater und Vorgänger, also Vorgänger als König, zu Tributzahlungen gezwungen hatten. Und eben David IV. Vertrieb eben diese Seldschuken wieder aus dem Land. David IV. Ließ das Gelati-Kloster nahe Kutaisi errichten. Es ist eines der ältesten georgischen Klöster und bis heute vielleicht das bedeutendste. Wir haben das Kloster damals aus der Ferne gesehen, als wir nach Kutaisi reingefahren sind, aber das Ding liegt halt recht weit oben an einem Berghang und wir waren ehrlicherweise zu faul, da hochzufahren. Jetzt, nachdem ich nochmal ein bisschen gelesen habe, was da alles so stattgefunden hat, hätten wir vielleicht doch hochfahren sollen, aber naja, jetzt ist es zu spät. Nach seinem Tod wurde David IV. Auf dem Klostergelände begraben und er hatte noch vor seinem Tod angeordnet, dass fortan jeder Klosterbesucher erstmal über seinen Grabstein gehen sollte, bevor er den Rest des Klosters betritt. David IV. Wurde später von der georgisch-orthodoxen Kirche heilig gesprochen. 35 Jahre nach dem Tod von David IV. Kam 1160 seine Ururenkelin zur Welt. Sie hieß Tama und war Tochter des Königs Georgi III. Seit David IV. Den Adel geschwächt und die Macht im Königshaus zentralisiert hatte, lag die Dynastie so ein bisschen im Clinch mit dem Adel. Zum Beispiel sah sich Georgi III., also Tamas Vater, mit einer Revolte des Adels konfrontiert, die ihn entmachten und seinen Neffen als König einsetzen wollten. Es gelang ihm jedoch, die Revolte abzuwehren und er ließ den Strippenzieher des Aufstands umbringen und seinen Neffen kastrieren und blenden. Der Neffe starb kurz darauf im Gefängnis an den Folgen dieser Prozedur. Georgi III. Hatte wohl keinen Sohn, sondern eben nur Tama als Tochter. Vielleicht hatte Tama auch noch eine jüngere Schwester, aber das ist nicht ganz gesichert. Jedenfalls wollte Georgi III. Nach dieser Story mit seinem Neffen keinen anderen Verwandten auf dem Thron sehen als seine eigenen Nachkommen. Und um das in die Wege zu leiten, ernannte er seine Tochter Tama zur Mitregentin, als diese 18 Jahre alt war. 6 Jahre später starb Georgi III. Und Tama verblieb als alleinige Monarchin. Sie wurde ein zweites Mal in der Kathedrale des Gelati-Klosters gekrönt, aber der Adel war natürlich auch mit ihr nicht besonders happy und hatte nun auch noch einen weiteren Grund dafür, ihr Geschlecht. Sie war die erste Frau auf dem georgischen Thron und das allein war der Grund, ihre Legitimität in Frage zu stellen. Und obwohl sie die Unterstützung ihrer mächtigen Tante Rusudan und die des Oberhaupts der georgisch-orthodoxen Kirche hatte, die sie sich allerdings dadurch erkaufen musste, dieses Oberhaupt auch quasi zum weltlichen Regierungschef zu ernennen, also trotz dieser Unterstützung war sie gezwungen, dem Adel Zugeständnisse zu machen, um ihre Macht zu erhalten. So wurde sie dazu gedrängt, nicht adlige Vertraute ihres Vaters zu entlassen, die bei der Abwehr der damaligen Revolte beteiligt waren. Als Tama Alleinherrscherin wurde, war sie noch unverheiratet. Und weil sie jetzt halt nun mal Königin eines Reiches war, war ihr Beziehungsstatus keine reine Privatangelegenheit mehr. Der Adel drängte Tama zur Hochzeit, zum einen um Nachwuchs für die Thronfolge zu zeugen, aber auch, weil es einen männlichen Oberbefehlshaber für die Armee brauchte. Die verschiedenen Adelshäuser brachten sich in der Hoffnung auf Einfluss und Macht mit Kandidaten für die Position des Bräutigams in Stellung. Letztlich entschieden sich Tante Rusudan und das Adelskonzil, das war ein Gremium, das von David IV. Eingesetzt worden war, also diese beiden Instanzen entschieden sich letztlich für den Abulasa-Clan. Dieser adlige Clan, der hatte Juri ausgewählt und 1185 fand die Trauung zwischen Juri und Tama statt. Beide waren zu der Zeit so um die 25 Jahre alt. Juri galt als mutig, tapfer und sehr attraktiv und erwies sich auch als fähiger Heerführer. Allerdings war er wohl nicht unbedingt ein Charmeur. Jedenfalls war die Beziehung wohl relativ konfliktträchtig. Tama konnte sich offensichtlich nicht so recht anfreunden mit diesem Typ, der ihr von anderen an die Seite gestellt wurde. Gleichzeitig wurde Tama immer selbstbewusster als Monarchin. Sie besetzte hohe Positionen mit Vertrauten, die nicht selten aus dem Mchagratseli-Clan stammten. Das ist, glaube ich, zum Glück das einzige Mal, dass ich dieses Wort aussprechen muss jetzt. Und der stand eben so ein bisschen in Konkurrenz zu diesem Abulasan-Clan, von dem ja eben Juri kam. Bereits 2 Jahre nach der Hochzeit konnte Tama das Adelskonzil überzeugen, sich von Juri scheiden zu dürfen. Sie warf ihm Trunkenheit und Sodomie vor und Juri wurde nach Konstantinopel verbannt. 2-mal versuchte Juri noch, sich wieder an die Macht zu putschen, doch letztlich scheiterte er damit. Weitere 2 Jahre später, also 2 Jahre nach der Scheidung, heiratete Tama erneut und dieses Mal suchte sie sich ihren Ehemann selbst aus. David Solsan, ein Prinz aus dem Königreich namens Alanya, das nördlich des Kaukasus lag, also im heutigen Russland. David Solsan wurde Militärchef in Georgien und schützte Tama vor den Umsturzversuchen Juris und den Adligen, die sich auf Juris Seite geschlagen hatten. Tama und David Solsan hatten 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und beide sollten letztlich später noch Tama auf den Thron nachfolgen. Was so Humanität und, naja, wenn man so will, Menschenrechte, heute würde man sagen Menschenrechte angeht, war bereits David IV. Seiner Zeit relativ weit voraus, indem er zum Beispiel, nachdem er die seldschukische Armee besiegt hatte, die muslimische Minderheit und andere Minderheiten in seinem Reich vergleichsweise human behandelte. Tama setzte da noch eins drauf und schaffte letztlich in ihrer Amtszeit die Todesstrafe und auch die Folter durch staatliche Stellen ab. Ansonsten tat Tama das, was man halt als König im Mittelalter so gemacht hat. Sie versuchte ihren Herrschaftsbereich auszudehnen. Dabei war sie, zusammen mit ihrem Ehemann, der die Heere anführte, auch relativ erfolgreich. Am Ende gehörten neben dem heutigen Georgien weite Teile des heutigen Armeniens, Aserbaidschans und die Region um die türkische Stadt Kars zum Königreich Georgien. Um das Reich herum spannte sich ein Gürtel aus formal unabhängigen Reichen, die Georgien jedoch tributpflichtig waren. Entsprechend kam viel Geld ins Land und Georgien florierte zu dieser Zeit auch wirtschaftlich. Es entstand der Spruch, die Bauern lebten wie der Adel wie die Prinzen und die Prinzen wie die Könige. Bereits zu Lebzeiten Tamas sprach man daher schon vom goldenen Zeitalter Georgiens. Tama starb im Jahre 1213 an plötzlicher Krankheit. Einer Legende nach wollte Tama nirgendwo begraben werden, sondern ganz Georgien als ihr Grab ansehen. Von dem Ort ihres Todes nahe Tiflis aus sollen 4 Särge in die 4 Himmelsrichtungen getragen worden sein, wobei die Träger daraufhin Selbstmord begangen haben sollen, damit niemand den wahren Ort des Leichnams erfahren würde. Diese Geschichte ist historisch kaum haltbar, aber tatsächlich ist bis heute nicht bekannt, wo sich das Grab von Tama befindet. Wie David IV. Wurde auch Tama heilig gesprochen und gilt bis heute als wichtige identitätsstiftende Figur für Georgien und allgemein als das Sinnbild einer guten Königin. Nach ihrem Tod kamen, wie gesagt, ihre Kinder an die Macht, erst der Sohn, danach die Tochter. Während deren Regentschaft zogen die Mongolen wie ein Unwetter über dem Land auf, denen Georgien letztlich wenig entgegenzusetzen hatte. Mitte des 13. Jahrhunderts war das Königreich Georgiens von der Landkarte verschwunden. Eine kleine Geschichte aus der Zeit des Königreichs von Georgien möchte ich aber noch erzählen. Es geht um die Höhlenstadt bzw. das Höhlenkloster Batia. Diese Stadt, die wurde zunächst von Georgi III. Errichtet, also von Tamas Vater, und sie war als Grenzfestung gegen die anatolischen Seldschuken und die Perser geplant. Der Name Batia wird von einer Legende folgendermaßen erklärt. Georgi III. Und sein Bruder waren in der Gegend um die jüngst errichtete Höhlenstadt jagen und weil die damals noch kleine Tochter Tama dabei nur stört, wurde sie zum Spielen in die Höhlen geschickt. Als die beiden Jäger wiederkamen, konnten sie Tama jedoch zunächst nicht wiederfinden, also riefen sie nach ihr und Tama rief auch tatsächlich zurück und zwar Batia, was so viel wie hier Onkel bedeutete. Ja, und das soll der Grund sein, warum die Stadt heute Batia heißt. Batia wurde in die Felswand der Schlucht des Flusses Kura geschlagen. Neben den 3000 Wohnhöhlen, wobei jede Wohnung aus 3 Räumen bestand, gab es eine Schatzkammer, eine Bibliothek, eine Kirche, Bäckereien, Ställe und Badebassins. Die Stadt wurde durch ein Netz aus Keramikleitungen mit Wasser versorgt. Als Tama später selbst an der Macht war, richtete sie in Batia ein Höhlenkloster ein. In der Hauptkirche von Batia ist auch ein großes Fresko von Tama und Georgi III. Zu sehen. Tama soll auch hin und wieder selbst Zeit in Batia verbracht haben. bevor Tamars zweiter Ehemann, David Solsan, mit 65.000 Soldaten in die Schlacht von Basiani gegen die Seldschuken zog, wurde das Heer in Varzia versammelt und Tamar hielt quasi eine Motivationsrede von einem der aus dem Fels geschlagenen Balkonen aus. So jedenfalls schreibt ihr Chronist. 1283 kam es zu einem verheerenden Erdbeben, der signifikante Teile von Varzia zerstörte. Nachdem die Osmanen Georgien im 16. Jahrhundert erobert hatten, wurde Varzia verlassen. Und mittlerweile ist das Kloster aber wieder in Betrieb. Ich habe gelesen, dass im Jahr 2018 5 Mönche und 3 Novizen in Varzia gelebt haben sollen.
Wie war denn jetzt unser Eindruck von Varzia? Wie haben wir es denn erlebt? Also wir sind ja durch den Canyon dieses Flusses Kura, der da tatsächlich von der Türkei nach Georgien reinfließt, flussaufwärts sozusagen in der Schlucht entlang gefahren, in der Varzia dann auch liegt. Es ist dann irgendwann auf der rechten Flussseite am Hang eben aufgetaucht und da hat man direkt einige Hühlchen, einige kleine Öffnungen in der Wand eben gesehen. Das ist halt so eine Steilwand und die ragt an die, ich weiß nicht, 100 Meter.
Ich habe was gelesen von 500 Metern.
Okay, also die Wand ragt 500 Meter hoch auf, aber die Höhlen sind so um die 100 Meter am Hang, würde ich sagen. Also auch so eine Spannweite von vielleicht 50 Meter Höhe, wo die Höhlen dann angelegt sind, vielleicht sogar noch höher. Ja, und von der Breite auch an die 500 Meter breit tatsächlich, wo diese ganzen Öffnungen in den Hang reingehen, die man dann direkt schon sehen kann. Also sah sehr beeindruckend aus, wenn man da eben auf der anderen Seite des Flusses eben langgefahren ist und rübergeschaut hatte. Und dann sind wir eben unten hingefahren und haben uns überlegt, schauen wir uns das nacheinander an oder bleibe ich, habe noch überlegt, bin ich zu faul, um mir das jetzt alles anzuschauen. Sieht ein bisschen aus wie Kappadokien, habe ich mir schon gedacht. Aber dann kamen diese anderen Touris, auch aus Deutschland, die dann natürlich interessiert waren, was wir da machen und dann auch gesagt haben, das hier so toll, muss man sich unbedingt anschauen. Und dann dachte ich, gut, komm, mache ich es auch. Das ganze Ding hat 15 Lari pro Person gekostet, das sind so 6 Euro um den Dreh. Und dann musste man da halt erstmal ein bisschen hochlaufen und dann eben an den Höhlen entlang. Und letztendlich war das Ding halt auch nicht viel anders wie Kappadokien. Du hattest halt ein paar Höhlenöffnungen, ein paar, wo du rein konntest. Einen langen Tunnel gab es tatsächlich, wo man dann innen drin langlaufen konnte. Da war dann auch eine Kirche, also das ist so ein bisschen die Hauptsehenswürdigkeit davon, weil da noch so viele Fresken erhalten sind und so weiter.
Unter anderem ja eben auch eben die von Königin Tamar und ihrem Vater Georgi III.
Genau, und ansonsten kann man halt von außen immer ein bisschen in die Räume rein und da steht dran, dass das als Weinkeller gedient hat. Dann hat man so ein bisschen die Furchen gesehen, wo sie wahrscheinlich den Traubensaft oder den fertigen Wein dann rein oder raus haben fließen lassen. Aber so richtig spannend war es halt dann auch nicht, vor allem nicht, nachdem man in Kappadokien halt schon in dieser Dirinkuyu-Untergrundstadt rumgekrochen war und dieses Tunnelerlebnis eben auch schon hatte. Und hier war es halt noch touristischer fast so ein bisschen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt da waren. Und dann hatte man sozusagen einen Weg, wo man entlanglaufen musste und wo man durchgeschleust wurde, weil hinter einem eine Tour war und vor einem eine Tour und man sich dann irgendwie einen Platz suchen musste, wo man dann ein bisschen allein war noch. Außerdem war es heiß und halt dann auch ein bisschen nervig, an dem von der Sonne angestrahlten Hang rumzuklettern. Insofern weiß nicht. Also wenn man schon in Kappadokien war, muss man sich es, glaube ich, nicht antun. Ansonsten ist es natürlich recht spannend.
Ist ein bisschen so Kappadokien in komprimiert, oder? So kann man es vielleicht sagen. Man hat so ein bisschen von allem etwas, was in Kappadokien einfach viel größer, aber eben auch viel verteilter ist, an einem Platz und deswegen hat man da halt aber halt auch die ganzen Touristen an einem Platz und die sind in Kappadokien halt auch viel verteilter und entsprechend kann man in Kappadokien halt noch viel mehr auf eigene Faust erkunden. Sieht aber letztlich dasselbe.
Ja, letztendlich haben wir es uns dann ja aber doch angeschaut, um das herauszufinden, dass wir es eigentlich nicht unbedingt hätten müssen. Und dann waren wir da eben in dieser Schluchtensackgasse, denn wenn man da weiterfahren würde, würde die Straße irgendwann enden, weil dann die türkische Grenze und kein Grenzübergang an dieser Straße da wäre. Also hatte man die Möglichkeit, entweder die Sackgasse wieder zurückzufahren und zu einer doch relativ viel befahrenen Straße auch gemütlich an einem anderen Fluss entlang dann bergauf zu fahren. Oder es gab die Möglichkeit, direkt am Hang gegenüber von Varzia hochzufahren. Da war nämlich eine Schotterstraße eingezeichnet, die sich da eben am Hang entlang hochgeschlängelt hat an die 400 Höhenmeter. Nee, gut 400 Höhenmeter, ein bisschen mehr waren es noch. Ja, und welche Straße man fahren würde, war eigentlich schon in der Türkei so ein bisschen die Frage, als wir noch dachten, dass wir direkt nach Varzia gehen. Und da die Frage war, ob wir uns das antun, diese Schotterstraße runterzufahren und 400-500 Höhenmeter zu verlieren auf so einer scheiß Schotterstraße. Letztendlich kamen wir jetzt von unten. Und du hast vor allem hier vorgeschlagen, dass man die Schotterstraße fährt, weil vorwärts immer, rückwärts nimmer und Sackgassen fahren wollen wir ja nicht.
Ja, wir hatten eigentlich lange geplant, immer so, ohne uns jetzt genauer darüber Gedanken zu machen, dass wir dann wahrscheinlich schon einfach wieder die Sackgasse rausfahren, weil die Schotterstraße, die Qualität ist unklar, aber wahrscheinlich nicht gut, so wenn man von den anderen georgischen Straßen draufschließen möchte. Und ja, deswegen haben wir das irgendwie so geplant, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ach eigentlich, warum nicht, ist doch total geil, bergauf ist nicht so schlimm, sie ist nicht so steil, das haben wir dann ausgemessen, also es ist nicht so übertrieben steil wie jetzt am Sagaro-Pass zum Beispiel, nur irgendwie 6% durchschnittlich und das auch relativ konstant, also sie hat eigentlich überwiegend 6% über die gesamte Länge, was nicht so steil ist. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, lass doch machen, aber irgendwie warst du nicht so begeistert von der Idee am Anfang.
Ja, ich hatte noch ein Trauma vom Gderzi-Pass und war deswegen überhaupt nicht im Jus erstmal. Und vor allem dachte ich, die Anderstraße geht halt so schön gemütlich am Fluss entlang hoch, ist doch wunderschön. Aber nachdem wir halt gesehen hatten, dass die Anderstraße doch recht viel von LKWs auch befahren waren, habe ich mich dann doch überreden lassen. Na gut, fahren wir halt da am Hang lang hoch. Aber ich habe die Bedingung gesetzt, dass wir dann nochmal zelten, eben am Hang recht weit unten. Hatte man übrigens einen wunderschönen Blick auf Varzia, kann man an den Fotos sehen. Und dass wir dafür am nächsten Morgen früh aufstehen, extra früh aufstehen, sodass die Sonne sozusagen noch hinterm Hang ist und man noch Schatten hat, weil es halt die letzten Tage echt auch heiß gewesen ist und das nicht angenehm wäre, wahrscheinlich in der Hitze da hochzufahren, egal wie steil oder wie viel Schotter da wäre.
Ja, und dort haben wir dann tatsächlich auch nochmal auf dieser Straße einen kleinen Einspieler aufgenommen und dort beantworten wir jetzt vielleicht die Frage, die euch Hörern vielleicht auf den Nägeln brennt, nämlich wie war die Straße, wie war die Stimmung dort im Vergleich mit dem Gderzi-Pass? Ich weiß, ich bin gerade echt so richtig in Hochstimmung irgendwie bei dieser Straße. Belinda schaut mich schon komisch schief an, ich kann das gar nicht verstehen, aber irgendwie finde ich es richtig geil gerade. Ich weiß auch nicht warum, es ist echt mega Serpentinen die ganze Zeit, eine Kurve nach der anderen. Ich muss mal durchzählen, wie viele Serpentinen das sind. Zähl mal schnell durch, während ich weiter erzähle. Und ich meine, klar, die Straße ist scheiße von der Qualität, keine Frage, aber sie ist halt auch nicht so steil, dass es echt ganz gut machbar ist. Also man kommt hier echt ohne zu schieben hoch. Ich habe vorhin eigentlich schon gesagt, sie ist eigentlich perfekt, die Steigung ist perfekt auf die Qualität abgestimmt, weil man fährt halt mit 4-5 km/h hier hoch. Bei der Qualität könnte man bei jeder Steigung nicht schneller fahren und bei dieser Steigung könnte man auch bei jeder Qualität nicht schneller fahren. Da hast du dann vorhin ein bisschen widersprochen und gesagt, naja gut, wenn es asphaltiert wäre, würde man schon ein bisschen schneller fahren können, das mag schon sein, aber es ist halt irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, ich meine, so eine scheiß Straße zu fahren, wenn sie eben ist, ist halt richtig kacke, weil wenn eben ist, willst du 20 fahren und nicht 5. Aber dadurch, dass es halt hier so steil bergauf geht, fährst du eh nur 5 und dann ist es echt voll in Ordnung. Und dazu hat man halt noch diese fantastische Aussicht, weil man ja hier in diesem Canyon im Prinzip die eine Steilwand hochfährt und dann auf der anderen Canyon-Seite, auch jetzt von der Sonne angestrahlt, eben noch dieses Hüllenkloster immer wieder sieht. Wenn man immer wieder vorbeikommt, ne, aufgrund der Serpentinen, sieht man es mal auf der rechten, mal auf der linken Straßenseite. Ziemlich cool. So, du hast nachgezählt, wie viele Serpentinen sind es?
Wenn man nur die 180-Grad-Kurven wirklich zählt, 13 Stück. Es gibt aber auch noch welche, die nur 90 Grad gehen zusätzlich.
Ja, also es sieht auf jeden Fall ziemlich spektakulär. Ich meine, auch da, wo praktisch keine 180-Grad-Kurve sind, schlängelt sich die Straße halt immer noch sehr kurvenreich am Berg entlang. Ne? Das meinst du dann teilweise auch mit den 90-Grad-Kurven oder auch ein paar noch kleinere Kurven. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr kurvige Strecke, auch wenn wir jetzt hier nach vorne schauen. Dann, also links halt eine Felswand, davor dieser steinige Weg. Rechts geht es steil runter und wenn man dann halt weiterschaut, sieht man auch wirklich halt bis oben an die Abbruchkante von der Schlucht im Prinzip, wie sich die Straße hochschlängelt. Also ich meine, allein hier sehe ich jetzt eins, zwei, also beziehungsweise wenn ich mal die Straßenabschnitte zähle, dann geht es hier nach rechts, dann nach links, dann nach rechts, dann nach links, rechts, links, rechts. So, also 1, 2, 3, 4, 5, dieses, allein das, was man hier sieht, 6, 7 Straßen, also praktisch Abschnitte zwischen 180 Grad Kurven, das ist auf jeden Fall ziemlich spektakulär. Ich finde es irgendwie mega geil gerade. Du bist nicht ganz so begeistert oder wie? Du wolltest ja eigentlich auch wieder die Schlucht zurückfahren. Findest du wenigstens, dass es sich halbwegs gelohnt hat, hier lang zu fahren, auch wenn es nicht so geil ist, wie ich es finde?
Ja, die Schlucht zurück, haben wir ja gesehen, war halt ein bisschen blöder Verkehr, viele LKWs und so. Und deswegen wäre das nicht so schön gewesen. Ansonsten wäre die Straße dort ja auch voll am Fluss entlang schön hochgefahren, auf schönem Asphalt von dem her. Ohne den Verkehr wäre sie dort sicherlich auch schön gewesen. Und diese Straße hier, ja, zum Hochfahren geht sie echt noch, weil du auf diesem Schotter immer einen kleinen Weg fürs Fahrrad normalerweise findest, wo du gut fahren kannst. Es ist jetzt nicht so, dass überall große Steine rumliegen. Aber zum Runterfahren, glaube ich, wäre sie trotzdem nicht schön, weil da bist du wieder zu schnell und dann wäre es zu steinig.
Stimmt, das ist ja noch der nächste Punkt, der noch dazu kommt, was ich vorhin auch schon gesagt habe zu dir. Das Tolle an der Straße ist, im Vergleich zu vielen anderen Passstraßen, wo man halt schon dann bangt, oh je, wenn die Straße beim Hochfahren schon so schlimm ist, wie schlimm ist es dann erst, wenn man dann runterbrettern muss auf dieser Straße, ist, dass man das ja hier nicht muss, weil man hier nur hoch aus der Schlucht rausfährt und dann oben auf dem Plateau angelangt ist und dann eben weiterfährt. Also diese Sorge, oh je, wie schlimm wird es dann auf dieser Straße auf der anderen Seite runterzufahren, hat man hier auch nicht. Auch das trägt wahrscheinlich dazu bei, dass ich gerade ganz happy bin. Ja, also auch im Nachhinein bin ich echt ziemlich happy, dass wir die Straße gefahren sind. War auf jeden Fall ziemlich schöne Aussichten, vor allem dann auch von oben runter. Haben wir wirklich wunderschöne Fotos gemacht. Findet ihr auch in der Bildergalerie auf der Episodenseite, auf unserer Website zu dieser Episode. Ja, letztlich war halt der Unterschied zum Goderzi-Pass ganz einfach, ne? Es gab halt so gut wie keinen Verkehr auf dieser Straße. Es gab keinen Staub. Schon mal wegen der Straße nicht, aber dann auch noch nicht, weil es eben keinen Verkehr gab. Und es war nicht so heiß. Und ich denke, wenn die drei Aspekte beim Goderzi-Pass anders gewesen wären, dann wäre unsere Laune beim Goderzi-Pass vielleicht sogar ähnlich gut gewesen wie hier. Zumindest wäre sie nicht ganz so schlecht gewesen. Und dann sind wir eben oben auf der Hochebene rausgekommen. Und dann ging es noch so 10 Kilometer oder so und dann war unsere Schleife in Westgeorgien komplett. Dann waren wir genau tatsächlich an demselben Punkt, wo wir vor einem guten Monat schon waren. Wenige Kilometer damals nach der türkisch-georgischen Grenze. Wir sind dann nochmal so 6, 7 Kilometer, glaube ich, auf der gleichen Straße gefahren wie damals schon und dann wieder nach rechts abgebogen, weil wir dann natürlich nicht wieder noch die Schleife nicht nochmal fahren wollten nach Kutaisi, sondern eben dann Richtung Armenien, das ja auch nicht weit entfernt liegt, aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, haben wir es noch nicht ganz erreicht. Die nächste Episode wird dann wohl höchstwahrscheinlich eben auch aus dem letzten neuen Land für uns in diesem Jahr kommen, nämlich aus Armenien. Und das heißt, das hier ist zumindest vorerst die letzte Episode aus Georgien. Und da sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen zurückkommen auf Episode 34. In Episode 34, das war die Episode, die wir in Kars, also noch in der letzten Stadt in der Türkei veröffentlicht haben, haben wir ja so vorausgesagt, dass Georgien so ein bisschen heißes Pflaster werden würde, die Straßen sind schlecht, der Verkehr, die fahren wie die Berserker und wie die Henker und dass man auch eben beim Wildcampen sehr viel vorsichtiger sein muss, weil es halt doch irgendwie Berichte gibt, dass da Leute schon mal beklaut wurden. Jetzt waren wir hier einen guten Monat in Georgien unterwegs und vielleicht sollten wir da nochmal kurz zurückblicken und hier nochmal aufklären, inwiefern diese Befürchtungen berechtigt waren oder auch nicht. Also wie schlimm war der Verkehr jetzt in Georgien? Nun fangen wir damit mal an.
Ja, war natürlich schlimm, aber die Frage ist, ist es schlimmer als anderswo? Also ich meine, in der Türkei hatte man natürlich immer einen schönen Seitenstreifen und auf den kleinen Straßen war nicht viel Verkehr. Deswegen waren die Fahrer da meistens egal, kann man es nicht gut mit vergleichen, aber mit dem Balkan vielleicht, da war nämlich auch ab und zu mal viel Verkehr und kein Seitenstreifen. Und da haben die Leute auch sehr knapp überholt. Gerade in Bulgarien hatte ich den Eindruck gehabt, da waren wir mal bei einer Straße, wo wirklich alle paar Sekunden ein Auto vorbeigefahren ist. Da war es hier auch nicht schlimmer als dort. Also die Leute überholen hier natürlich auch eng, wobei halt auch nur, wenn sie keinen Platz haben. Das ist, denke ich, ein Problem. Ich weiß nicht, ob es mir hier jetzt nur besonders aufgefallen ist, aber hier sind die Leute besonders ungeduldig. Das heißt, sobald da ein Auto als Gegenverkehr kommt, wollen sie keine 3 Sekunden warten, bis es vorbei ist und danach ist Platz, sondern sie überholen halt trotzdem. Ich bilde mir ein bisschen ein, dass das hier noch schlimmer ist als sonst wo, aber vielleicht nur, weil ich so lange nicht mehr auf dem Balkan war. Und vielleicht war es dort genauso. Was hier ein bisschen schlimmer ist, ist noch das Hupen. Ich habe das Gefühl, Also nicht nur das freundliche Hupen hier, hallo, das ist ja überall auch kacke, aber auch dieses Hupen, auch Autofahrer gegenüber anderen Autofahrern, die hupen halt, obwohl sie eigentlich genau sehen müssten, das macht keinen Sinn, weil die scheiß Ampel vorne ist rot. Oder jemand muss da halt warten, weil auf seiner Seite ein Schlagloch ist und auf der anderen Seite kommt einer und dann hupen sie. Aber was bringt's? Es bringt gar nichts, weil der Vordere wird nicht weiterfahren und kann er auch nicht. Und das ist halt ein bisschen nerviger hier. Und dann hupen sie auch einen als Fahrradfahrer an. Und das, ja gut, das ignoriere ich dann natürlich, weil ich mache doch dem jetzt nicht Platz und fahre irgendwie vom Asphalt runter oder so. Ich bin ja nicht bescheuert, soll er so viel hupen, wie er will. Aber es regt einen dann doch ein bisschen auf manchmal.
Also, dass die sich gegenseitig und so weiter da anhupen, die Autofahrer, das war auch schon aus meiner Sicht zumindest zum Beispiel in Israel schon sehr, sehr auffällig oder auch in anderen Ländern. Aber was in Israel nicht so war wie hier in Georgien, ist, dass sie dich als Fahrradfahrer von der Straße hupen. Also in Israel gegenüber Radfahrern waren die immer noch relativ respektvoll. Hier in Georgien hatte ich halt irgendwie auch oft beim Hupen, gerade wenn von hinten einer kommt, das Gefühl, das ist jetzt kein Gruß, sondern der sagt halt wirklich, pass auf, jetzt komme ich. Und ja, keine Ahnung, das war was mir jetzt hier schon aufgefallen ist, dass in Georgien vielleicht ein bisschen öfter vorkam als in anderen Ländern. Aber gut, ja, kann man ja ignorieren.
Ja, fühlt man sich nur ein bisschen wie eine Kuh behandelt, weil wenn Kühe auf der Straße stehen, da hupen sie die auch an. So, zum nächsten Punkt. Wie waren denn die Straßen jetzt? Also wie schlimm?
Ja, schon schlimm. Also ich meine, klar, es gab schon Asphaltstraßen, die größeren, die waren okay von der Qualität, da war halt dann auch viel Verkehr, aber wir haben ja länglich über die Betonstraßen hinter Mestia, also praktisch westlich von Mestia, uns beklagt und ja, wir haben jetzt hier halt in Georgien auch insgesamt 17% Schotterstraßen gehabt, 17% Schotterstraßenanteil auf unserer Route, das klingt vielleicht nicht nach besonders viel, aber das ist der höchste Wert, abgesehen von Deutschland. Und Deutschland liegt natürlich einfach daran, dass man da halt noch viel, viel öfter Radwege gefahren ist. Also gerade den ganzen Iller Radweg entlang war ja praktisch komplett geschottert. Da hat man dann praktisch allein schon die 17% wahrscheinlich vom Iller Radweg damals zusammen gehabt in Deutschland. Ansonsten sind bei fast allen Ländern unsere Schotterstraßenanteile halt eigentlich in der Regel im einstelligen Prozentbereich und hier sind es halt 17% und es fällt halt schon auf und es sind halt auch wirklich große Durchgangsstraßen halt nicht asphaltiert, ne? Siehe zum Beispiel Guderzi-Pass und so. Also ja, das ist auf jeden Fall schon richtig, dass die Straßen nicht besonders gut sind. Problem ist halt dadurch, dass die großen Durchgangsstraßen auch oft nur geschottert sind, dass halt selbst auf den Schotterstraßen dann oft halt noch relativ viel Verkehr ist. Ne? Also das gilt natürlich auch insbesondere für den Guderzi-Pass, aber auch nicht nur. Und meistens ist halt so, wenn ich schon eine scheiß Schotterstraße habe, die ich mit dem Fahrrad fahren muss, dann will ich dann wenigstens auch der Einzige sein, der da fährt und nicht noch die Autos da auch noch drauf fahren haben. Wenn ich mir das schon antue, will ich wenigstens den Vorteil draus ziehen und das und diesen Vorteil von Schotterstraßen hast du in Georgien dann halt doch oft nicht. Letzter Punkt. Wie sehr haben wir uns jetzt letztendlich beim Wildcampen versteckt im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, da sind wir jetzt gegen Ende auch ein bisschen nachlässiger geworden. Am Anfang haben wir uns noch recht gut versteckt. Also die erste Zeltnacht ja mit Almut und Leon da voll im Wald versteckt. Aber da haben sie sich halt auch schon versteckt und wir kamen dazu sozusagen. Dann im Gebirge im großen Kaukasus haben wir uns überhaupt nicht versteckt, waren vollkommen offen da vor diesem Gletscher, aber da sind ja nur Touris vorbeigekommen. Wir haben dann halt uns gedacht, ja, wovon wir was gehört haben, war hauptsächlich halt an dieser Schwarzmeerküste, gerade in den Städten Poti, Batumi, wo halt Leute, die am Strand gecampt haben, dass denen das Fahrrad geklaut wurde. Und dann haben wir halt gesagt, gut, nehmen wir uns da halt ein Gasthaus oder Hotel, hat eh gepasst, weil es so super heiß und schwül war, dass man da wahrscheinlich eh nicht gut hätte schlafen können ohne Klimaanlage. Letztendlich hatten wir im Gasthaus am Anfang auch keine Klimaanlage. Naja, aber letztendlich, genau, haben wir halt dann gesagt, ja, da zahlen wir halt ein bisschen mehr für eine Unterkunft, haben aber dafür einen sicheren Platz auch für die Räder. Und sonst im Hinterland haben wir uns doch nicht allzu sehr mehr versteckt. Also wir haben unsere Räder ein bisschen besser angeschlossen, versucht ein bisschen mehr drauf zu achten, aber
wie meinst du besser? Wir schließen es doch eigentlich selbst in den sichersten und allerverstecktesten Verstecken, auch selbst im sichersten Land wie in der Türkei, eigentlich immer prinzipiell ab.
Ja, wir haben geschaut, ob wir es hier auch noch an einen Baum anschließen können, das ein oder andere Mal. Oder ich habe geschaut, ob ich die Leine vom Zelt irgendwie ans Fahrrad noch befestigen kann, sodass, wenn jemand beide Fahrräder halt zusammen wegträgt, leise, sodass wir wachgerüttelt werden, dadurch das Zelt halt gerüttelt wird und so weiter. Also ja, vielleicht ein bisschen paranoid, letztendlich.
Ja, also ich denke, wir hätten uns jetzt hier schon nicht so direkt neben eine viel befahrene Straße gestellt, wie wir es in der Türkei gemacht haben. Also wir sind zwar gegen Ende sicherlich ein bisschen nachlässiger geworden, dass wir uns zum Beispiel auch an Stellen hingestellt haben, wo halt vielleicht irgendwie ein Grillplatz war und wo dann auch noch Leute kamen, wo man eben nicht vor allen Leuten versteckt ist, aber an Straßen, wo halt relativ viele Autos fahren, haben wir schon immer ein bisschen geschaut, dass man da nicht so gut gesehen wird, weil man da halt dann gleich von viel, viel mehr Leuten im Zweifelsfall gesehen wird, nämlich von allen, die diese Straße benutzen. Und das war uns in der Türkei halt dann auch oft egal und in Georgien halt nicht mehr. Und was du am Strand gesagt hast, will ich noch hinzufügen, genau, da haben wir auch nicht gezeltet, obwohl es eigentlich echt schön gewesen wäre. Ne? Also gut, Hitze und so, klar, auch ein Punkt, keine Klimaanlage im Zelt. Leider in unserem Billigzelt haben wir leider keine Klimaanlage. Aber an sich ist der Strand, da gäbe es schon auch echt viele schöne Orte, wo man direkt am Strand zelten könnte. Und es machen auch relativ viele Leute dort, haben wir auch gesehen. Wäre sicherlich schon auch irgendwie ein ganz schönes Plätzchen gewesen. Aber da haben wir halt gesagt, na komm, gerade dort, wo eben an der Schwarzen Küste diese Berichte sich auch tatsächlich gehäuft haben. Es war nicht nur einer, es waren zwei, drei, vier, glaube ich. Das müssen wir jetzt nicht riskieren.
Was mir noch gerade aufgefallen ist, dass wir hier in Hotels oder Gasthäusern auch ein bisschen vorsichtiger sind, dass wir nicht wie in der Türkei manchmal das Fahrrad draußen in einer unabgeschlossenen Garage lassen oder so, die zum Teil vielleicht offen steht tagsüber, sondern dass wir hier wie jetzt zum Beispiel sind wir in Ninozminda im Hotel und haben unsere Fahrräder gestern Abend noch hochgetragen ins Zimmer, weil uns es zu unsicher war, sie die waren schon drin gestanden, aber direkt hinter der Glastür, die halt immer offen ist. Also man kann immer reinkommen, weil die Hotelgäste natürlich immer raus und reingehen. Und dann dachten wir, nee, komm, stellen wir sie jetzt hier ins Zimmer, weil es riesig ist und viel Platz ist.
Ja, da lagen wir gestern Abend noch im Bett und irgendwie, dann kam uns so am Anfang, haben wir gedacht, ja, passt schon. Aber dann lagen wir so im Bett und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen und dann sind wir nochmal aus dem Bett rausgesprungen, haben uns nochmal kurz was drüber gezogen und haben die Fahrräder nochmal schnell ins Zimmer getragen. Jetzt stehen sie hier neben unserem Bett und dann konnten wir ganz entspannt schlafen.
Auch in Kutaisi zum Beispiel waren wir froh, dass bei diesem Apartment, dass es da auch eine Garage gab, die dann der Besitzer tatsächlich nachts auch abgeschlossen hat und so. Das wäre uns in der Türkei jetzt vielleicht nicht so wichtig gewesen.
Gut, das was für heute im Prinzip. Ja, wir haben gestern in den Nachrichten haben wir noch gesehen, dass da mal wieder die Orte Pyra und Huvara durch die deutschen Nachrichten geistern, durch die wir beide tatsächlich auch damals durchgefahren sind. Also Pyra auf Zypern liegt so in der Pufferzone zwischen Nord- und Südzypern. Das ist direkt hinter dem Grenzübergang, den wir damals benutzt haben. Und da war jetzt gestern in den Nachrichten, dass eben Pyra, das eben wohl eine ethisch gemischte Stadt ist, also griechische und türkische Zypern. Deswegen liegt die Stadt ja im Prinzip auch in der Pufferzone, die von der UN kontrolliert wird. Und die türkischen Nordzypern, die wollten jetzt die Stadt wohl irgendwie auch mit einer Straße anbinden, weil Pyra eben bisher nur praktisch von der Straße angebunden wird, die nach Südzypern führt und man dann eben nochmal über einen Grenzübergang muss, um nach Nordzypern zu kommen. Und die türkischen Nordzypern wollten halt praktisch diese Stadt, wo auch eben Türken leben, auch mit einer Straße anbinden, ohne einen richtigen Grenzübergang zu haben. Und ja, die Straße, die Bauarbeiten zur Straße waren aber eben irgendwie von der UN nicht genehmigt. Und deswegen kam es wohl da eben dazu, dass die UN-Soldaten dann die Baufahrzeuge da irgendwie blockiert haben. Und dann gab es irgendwie auch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen türkischen Sicherheitskräften und der UN. Und das andere, Huvara. Ja gut, das ist natürlich allgemein öfter mal in den Nachrichten gewesen in letzter Zeit. Huvara, eine Stadt im Westjordanland, wo wohl eben gestern zwei Israelis oder jetzt die Tage, gestern, vorgestern, zwei israelische Siedler, nehme ich an, oder Soldaten, ich weiß gar nicht, jedenfalls israelische Staatsbürger von Palästinensern ermordet wurden. Auch durch Huvara sind wir damals durchgefahren. Also insofern, man sieht, wo wir hinkommen, hinterlassen wir nur Mord und Totschlag. Die Georgier sollten also aufpassen, bald sind wir aus dem Land raus, vorerst zumindest. Da sollten sie sich vielleicht ein bisschen in Acht nehmen, vor allem in Westgeorgien, wo wir ja wirklich praktisch in jedem Winkel des Landes waren, könnte es in nächster Zeit heiß hergehen. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, auch in Zukunft ja, Länder und Gegenden auf der ganzen Welt unsicher zu machen Und wenn ihr auch wollt, dass wir vor allem darüber dann auch im Podcast hier berichten, dann unterstützt uns gerne, indem ihr uns am einfachsten einfach auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet, eine kleine Bewertung schreibt, nette Zeilen schickt, ein paar Sterne schenkt, auf iTunes vor allem, aber gerne auch auf allen anderen. Das hilft einfach dabei, dass unser Podcast dann auch in der Sichtbarkeit steigt, in Rankings steigt und von anderen besser gefunden wird. Wir weisen ja wie andere Podcasts nicht jedes Mal darauf hin, dass ihr uns so unterstützen könnt, weil es euch vielleicht dann irgendwann zu den Ohren aushängt. Aber ich glaube, jetzt nach sehr vielen Episoden, wo wir derlei nicht gesagt haben, kann man vielleicht nochmal darauf hinweisen. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen neuen Hörer seither bekommen. Also würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das tätet.
Genau wie uns ja jegliche andere Form von Feedback natürlich auch immer freut, per E-Mail, per Nachricht, auf Instagram, sonst irgendwie.
Ja, die nächste Episode gibt es dann wahrscheinlich aus Armenien, vielleicht aus Jerewan, ist so ein bisschen der Plan aktuell, aber wir wollen mal nichts versprechen. Das wäre tatsächlich dann wahrscheinlich auch nicht allzu fern in der Zukunft, so eher so 1 bis 2 Wochen. Ihr wisst ja, auf nichts ist Verlass bei uns, Planungen können sich ändern und vielleicht dauert es auch 3 oder 4 Wochen, mal schauen, vielleicht dauert es auch nur 5 Tage. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.